Hallo und herzlich willkommen zu Folge 135 von Happy Bootstrapping. In der heutigen Folge spreche ich mit dem Patrick Inzinger von appointmed.com. Das ist eine Praxisverwaltungssoftware, die Patrick und sein Team aus Wien heraus entwickeln. Heute nutzen über 2.500 Therapeutinnen Appointmed, und das fand ich super interessant. 70% der Kundinnen empfehlen das weiter. Das heißt, das ist ein super Marketing-Channel für ihn. Wie er das macht, die Infos dazu gibt es natürlich im Podcast. Und auch ganz wichtig, die ersten 4 Jahre haben die Gründer von Appointmed auch von anderen Projekten gelebt und auch die ein oder andere Fehlentscheidung getroffen. Und das gehört auch dazu, wie wir wissen. Und wir sharen die Stories hier, damit ihr daraus lernt und ja, wisst, dass ihr, was wir alle im gleichen Boot sitzen, einfach. Der Patrick schreibt auch einen Newsletter, der heißt Slow and Steady. Und da geht es eben um langsam aber gesund wachsen, Bootstrapping und ganz viele andere Themen. Links wie immer in den Shownotes, auch alle anderen Themen, die wir besprochen haben. So, ansonsten, wie immer, freue ich mich über Feedback, Weiterempfehlungen. Wenn du den Podcast teilst auf LinkedIn oder so, dann schreib mir das gern. Dann erwähne ich dich und dein Projekt auch in einer der nächsten Folgen. Also so für eine Weiterempfehlung bin ich immer dankbar. Und Feedback und Kritik kannst du mir einfach über das Kontaktformular über happy-bootstrapping.de schicken oder eine Mail an hallo@happy-bootstrapping.de schicken. Das war's auch schon. Jetzt geht's direkt los mit der Folge mit Patrick und mir. Viel Spaß! Hallo Patrick und herzlich willkommen bei Happy Bootstrapping.
Hi, freut mich. Ich bin schon sehr gespannt auf unsere Folge.
Und ich erst. Ich habe ganz viele Fragen, wie immer, vorbereitet und auch echt ein paar, ja, spannende Sachen, glaube ich, was ihr so alles treibt. Aber erzähl doch mal erstmal in 2, 3 Sätzen, wer bist du, wo kommst du her und mit was beschäftigst du dich beruflich?
Also erstens, ich bin großer Happy Bootstrapping-Fan, habe erst wieder die Folge von Johannes von SWOT nochmal angehört vor, ich glaube, 2 Tagen, weil wir auch gerade so in diese Webinar-Richtung gehen. Das war wahnsinnig spannend zu hören, wie die das machen. Ich selbst komme aus dem Product-Design-Bereich. Ich selbst komme aus dem Product-Design-Bereich. Also ich war jahrelang User-Interface-Designer und User-Experience-Design und so weiter. Habe dann sehr, sehr viel auch mit Startups gearbeitet, bootstrapped und VC-funded und Private-Equity-Geschichten und so weiter. Also ich habe wirklich von bis, glaube ich, alles gesehen in den letzten 17 Jahren. Also ich mache das schon 1, 2 Tage und habe jetzt mittlerweile seit fast 10 Jahren ein weiteres Unternehmen gegründet, das ist die Appointmed GmbH, und wir bauen Praxisverwaltungssoftware für Therapeuten.
Und wo du herkommst, hast du jetzt vergessen, aber man hört es ja an der Stimme. Spot.io ist ja auch lokal Matador wahrscheinlich. Wo lebst du?
Genau. Ich habe jetzt 20 Jahre in Wien gewohnt, wir sind aber gerade aufs Land gezogen, ins Burgenland, und haben dort ein Haus gekauft, aber eigentlich noch so ein bisschen im Herzen noch Wiener.
Wie weit ist es von Wien weg?
Ich fahre mit dem Auto circa 1 Stunde, also es ist, okay. Ist noch okay.
Und aber weit genug Land, dass wir sagen, dafür ist es Land sozusagen.
Definitiv, wir können Fenster öffnen in der Nacht ohne Polizeisirenen, das ist schon sehr angenehm.
Okay, solange dann nicht jemand anders kommt, ja, was man so liest. Cool, ja, und wie groß ist Appointmed heute? Du hast jetzt gesagt, ihr macht es auch schon ein paar Jahre, kannst du ein bisschen was sagen, wie viele Menschen arbeiten daran? Wie viele Kunden habt ihr?
Ja, also Fulltime-Äquivalent sind 7,5, also 7 Vollzeit. Und Nicole ist bei uns für Social Media zuständig. Die arbeitet 25 Stunden die Woche, also 7,5 Personen. Gestartet haben wir das Ganze zu viert. Also wir sind ein etwas großes Founding-Team, vor allem wenn man jetzt mit Investoren spricht. Das war immer so ein bisschen ein abschreckendes Thema. Aber auch zu viert lässt sich sowas durchaus starten und machen.
Und auf der Webseite steht, glaube ich, über 2.000 Therapeutinnen sind Kunde sozusagen. Bedeutet das, ihr habt 2.000 Kunden, oder kann es ein Kunde sein, der 10 Therapeuten hat?
Nein, das sind tatsächlich, ich glaube mittlerweile sind sogar 2.500 Praxen in unterschiedlichsten Größen. Also sowohl von dem kleinen Selbstständigen, der das vielleicht nur 20 Stunden die Woche macht, bis hin zu unserem größten Kunden. Das sind so eine Gemeinschaftspraxis mit knapp 60 Mitarbeitern. Also es skaliert auch bei der Personenanzahl sehr, sehr gut, unser System. Es gibt natürlich ein paar Funktionalitäten, die benötigt ein kleiner Einzelner nicht, die aber für das Management der Gemeinschaftspraxis sehr wichtig sind.
Was genau sind so die Use Cases? Was kannst du kurz in 1, 2 Sätzen? Wir gehen nachher noch genauer ins Produkt ein, aber dass die Leute verstehen, was Sinn und Zweck der Software ist.
Im Prinzip, du bist Therapeut, du brauchst einen Terminkalender, du brauchst eine Terminverwaltung, du brauchst eine Patientenakte, du brauchst die Behandlungsdokumentation, du brauchst ein Abrechnungssystem, Online-Terminbuchung, Videosprechstunde, also wirklich alles, um deine therapeutische Praxis zu, wir sagen in Österreich, schubsen, findest du bei uns.
Okay. Umsätze hast du jetzt noch nicht gesagt? Ist so, ist es umschifft?
Ja, also Umsatz, wir sind gut siebenstellig mittlerweile, also wir können sehr gut davon leben. Das Ziel bei uns ist auch immer, dass das Team so klein wie möglich, also die Company so klein wie möglich zu halten, aber trotzdem den Umsatz und vor allem auch, was mir persönlich wichtig ist, den Profit einfach zu steigern. Also ich bin großer Fan davon, Gewinn zu machen mit einem Unternehmen, natürlich. Deswegen auch natürlich Happy Bootstrapping. Bootstrapping ist einfach genau der richtige Ansatz. Meiner Meinung nach hat man jetzt auch wieder gesehen bei Dr. Lee zum Beispiel. Die mussten ja leider vor, ich glaube, 4 oder 6 Wochen oder so Konkurs anmelden und haben einfach 16 Millionen Euro verbrannt, mehr oder weniger. Und das ist immer schade, weil die Software an sich, die Lösung war gut, das Team war gut, aber ich glaube, es war einfach zu viel Geld und zu wenig wirklich Acceptance bei den Kunden.
Hast du dann da Kunden rübergewonnen durch Migration? Oder ist es nicht so ganz das Ziel?
Nein, also Publikum? Das ist eigentlich eine andere Zielgruppe. Die waren natürlich sehr am Ärztemarkt unterwegs und wir sind natürlich mittlerweile, muss man sagen, zu 100% bei den Therapeuten. Wir hatten früher auch Ärzte, aber da kommen wir vielleicht in der Entstehungsgeschichte nochmal drauf zurück.
Ja, okay. Und eine Frage noch. Du hast gesagt, du möchtest so klein wie möglich bleiben. Woran liegt das? Hast du die Erfahrung, schlechte Erfahrung mit der Growth Pain Matrix gemacht?
Ja, definitiv. Also ich habe natürlich in meinen Freelance-Projekten damals wahnsinnig viele Unternehmen kennengelernt, die dann von einem Tag auf den anderen irgendwie 5 Millionen am Konto hatten, dann den großen Hiring-Spree gestartet haben und ein Jahr später alle wieder rauswerfen mussten. Also es ist das Geld keine Dauerlösung für ein Unternehmen und es kaschiert einfach nur Go-to-Market-Probleme, meiner Meinung nach. Und das organische Wachsen bei uns ist natürlich einerseits langsamer. Wir brauchen mehr Geduld. Die ersten 4 Jahre waren wirklich sehr hart. Aber dadurch sparst du dir auch dieses People Management. Also wie gesagt, 7,5 Leute, alle ungefähr denselben Zugang zum Business und zur Arbeit. Alle haben Spaß dran. Ich brauche kein Management Level dazwischen, weil jeder sehr self-sufficient ist, jeder sehr selbstständig ist. Und das macht die Arbeit für mich natürlich wahnsinnig angenehm. Ich kann mich nach wie vor aufs Product Design konzentrieren und muss jetzt dann nicht 6 Stunden lang jeden Tag in Koordinationsmeetings sitzen.
Das ist interessant. Hast du dann produktseitig diese Fokussierung gemacht, dass ihr jetzt für die Therapeutin ein besseres Produkt bauen könnt sozusagen? Und ist es in Bootstrapping einfacher, weil man sagen kann, nee, wir machen hier die Nische und die machen wir so gut, dass niemand an uns vorbeikommt und wenn du jetzt eine Finanzierung hättest, wäre das schwieriger?
Definitiv. Also mit einem Investor an Bord hast du de facto jemanden, der nicht unbedingt ein Vorgesetzter von dir ist, aber doch jemand, der sehr viel Einfluss hat. Und die Entscheidung damals wirklich von den Ärzten auf die Therapeuten zu wechseln, wir haben uns da schon sehr, sehr viele Gedanken gemacht, aber haben dann einfach gemerkt, dass das der spannendere Markt für uns ist.
Okay. Bin ich jetzt gleich gespannt, wie ihr da zu der Entscheidung gekommen seid. Ist ja auch nicht einfach, immer zu sowas dann auch Nein zu sagen und sich so zu refokussieren.
Ja, das trifft uns eigentlich nach wie vor. Also wir haben nach wie vor diese Diskussionen. Natürlich sind noch immer ein paar Ärzte aus der damaligen Zeit unsere Kundinnen, aber es geht halt die Richtung immer mehr in Regulatorien mit TI in Deutschland. Wir haben in Österreich das Pendant ist die ELGA, die elektronische Gesundheitsakte. Und das sind Dinge, die sind natürlich für einen Arzt interessant, aber für einen Therapeuten nicht. Und deswegen, also diese Entscheidung, die wir damals vor mittlerweile 7 Jahren getroffen haben, hat nach wie vor Auswirkungen auf unser Business eigentlich.
Sind denn die Kunden dann zumeist aus Deutschland, aus Österreich, Schweiz oder wie ist das so aufgeteilt?
Wir haben mittlerweile, glaube ich, 60% Österreich, 40% Deutschland, wobei Deutschland um einiges stärker wächst, seit wir jetzt da vor 2, 3 Jahren wirklich aktiv angefangen haben, auch diesen Markt zu bedienen. Und natürlich aufgrund der Größe des Marktes geht es dort halt einfach um einiges schneller als bei uns in Österreich.
Mhm. Ja, interessant. Ja, wie ging es denn damals los? Also hast du selber in der Verwandtschaft jemand, der so eine Software gebraucht hat und dann hast du was gebaut und den Need erkannt oder wie kam es dazu?
Eigentlich absolut überhaupt gar nicht. Wir sind typische Quereinsteiger. Mein Co-Founder, also einer der Co-Founder und ich, wir haben damals mit 13 Jahren unsere erste Website verkauft. Das war die Bäckerei bei uns im Ort. Hatten damals, also die typische Entstehungsgeschichte, die ein motivierter Tech-Mensch wie ich und auch der Bernhard waren, typische Entstehungsgeschichte ist, wir haben damals Counter-Strike gespielt. wir sind die Counter-Strike-Generation und jeder Clan braucht natürlich eine Website. Und das war damals mit 12 Jahren oder so und ich habe gesagt, passt, ich lade mir mal Photoshop runter, vollkommen legal natürlich. Und er hat gesagt, okay, cool, ich schaue mal PHP, HTML, CSS an und dann schauen wir mal, was wir so hinbekommen. Und ich bin dann quasi in dem Product Design Thema hängen geblieben. Er ist Entwickler geworden und so ist das Ganze eigentlich entstanden. Wir haben über die Jahre immer wieder zusammengearbeitet. Er hat dann sein eigenes Unternehmen gehabt, ich habe mein eigenes Unternehmen gehabt und haben dann 2011 gemeinsam etwas im Fintech-Bereich versucht. Das Projekt hat damals Moneymotion geheißen und war quasi Number 26, bevor es Number 26 gegeben hat, sind aber auch kläglich daran gescheitert, dass wir null Kontakte in die Bankenindustrie gehabt haben. Also wir haben dann wirklich postalisch und per E-Mail und per Telefon bei den ganzen Leuten versucht anzurufen und irgendeinen Fuß in die Tür zu bekommen. Hat aber absolut nicht funktioniert. Wir sind eher belächelt worden, weil natürlich Online-Banking war damals noch nicht so wirklich das heiße Thema. Haben aber gemerkt, die Zusammenarbeit passt. Wir hatten dann auch noch Mario im Team, der macht bei uns jetzt Marketing. Und haben aber gesehen, dass das Team an sich sehr, sehr cool ist und haben uns Gedanken darüber gemacht, was können wir eigentlich noch tun? Bernhard hatte damals Erfahrung in der österreichischen Nationalbank im Security-Bereich. Das heißt, dort ist unser Security-Know-how, was bei Gesundheitsdaten ja durchaus wichtig ist. Und haben dann überlegt, was könnten wir noch machen? Nachdem der Fintech-Bereich für uns nichts war, sind wir dann eines Abends auf seiner Terrasse bei einem Drink draufgekommen, hey, ich muss noch einen Arzttermin buchen. Und so ist dann diese Idee entstanden, wo man sagt, du musst jetzt eigentlich bis Montag warten, dass du dort anrufen kannst. Wieso bauen wir nicht eine Online-Buchungsplattform? Das war die ursprüngliche Idee und auch der Namensgeber für unser Unternehmen, nämlich Appointmed. Und wir wollten eigentlich eine Buchungsplattform bauen. Der nächste Schritt war, Ärzte anzurufen und zu sagen, hey, können wir euch mal kurz besuchen kommen und eure Praxisverwaltungssoftware ansehen, um zu sehen, ob wir diese Termine überhaupt rausbekommen, damit man das auch online buchbar machen kann. Und sind im Zuge dessen, ich glaube, in den ersten 2, 3 Terminen mit Ärzten, die wir da bekommen haben, einfach drauf gekommen, das eigentliche Problem ist gar nicht die Buchung, sondern das eigentliche Problem ist die Verwaltungssoftware dahinter. Das waren meistens On-Premise-Lösungen von den großen Playern, also CGM und so weiter, das sind halt Milliardenkonzerne, hatten damals eine Monopolstellung in Österreich. Ich glaube, die hatten 85% oder fast 90% vom Markt damals. Und sind eigentlich draufgekommen, dass der größere Need oder das größere Potenzial eigentlich in der Verwaltung liegt und gar nicht so in der Terminplanung. Und so ist dann eigentlich gleich einmal innerhalb der ersten 5, 6, 7, 8 Wochen der komplette Businessplan über Bord geworfen worden und gesagt, okay, Buchungsplattform können wir irgendwann mal machen, aber wir starten mal mit der Praxisverwaltung.
Okay, und das war also dann eben 2016. Wann war das? In welchem Jahr war das?
Das müsste gewesen sein Herbst 2014 ungefähr, wo wir die ersten Prototypen dann gebaut haben. Also damals wirklich noch für diejenigen, die auch Product Design gemacht haben unter deinen Zuhörern, damals noch mit Balsamic-Mockups. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja, das schaut wirklich nach Strichzeichnungen quasi aus. Wir haben hier, oder ich habe damals so einen kleinen Prototypen gebastelt und wir sind wirklich die physikalischen gelben Seiten. Ich weiß nicht, gibt es gelbe Seiten in Deutschland?
Gibt's noch, glaube ich.
Verzeichnis, ja. Haben das Ding aufgeschlagen, haben mit dem Finger auf irgendeinen Therapeuten gezeigt oder den Arzt gezeigt und den angerufen und gesagt, hey, können wir dich mal zum Kaffee einladen? Wir hätten da Ideen. Und sind dann wirklich mit diesen Balsamic-Mockups zu diversesten Kaffeehäusern in ganz Wien getingelt, haben die Leute dort eingeladen zum Essen und Trinken und haben einfach mal gefragt, was haltet ihr von dieser Idee?
Und das hat funktioniert. Ich sehe immer als bei Ärzten so Vertriebler reinlaufen und denke mir immer, hey, die Ärzte haben da sowieso kaum Zeit, weil die was mitbringen oder wie hat das bei euch funktioniert? Also wie viel musstest du anrufen, dass du drei Stück zum Kaffee einladen konntest?
Ich glaube, wir hatten insgesamt glaube ich 6 Termine, die wirklich zustande gekommen sind und aber 15, 20 Leute oder so angerufen. Interessanterweise, die 6 Personen, mit denen wir damals uns zum Kaffee und Kuchen getroffen haben, sind bis heute Kunden. Also die sind wirklich von Tag 1 quasi dabei geblieben, haben sehr, sehr cool. Viel Geduld bewiesen, gerade am Anfang, aber nach wie vor sehr, sehr happy mit der Lösung.
Okay, wie ging es dann weiter?
Wir haben dann, wie gesagt, 2014 die ersten Prototypen gebaut. Das war damals noch Side Project. Also wir sind, wie gesagt, alles Unternehmer. Jeder hatte seine Selbstständigkeit, relativ erfolgreich sogar. Somit war dann Need, dieses Produkt schnell fertig zu bauen, gar nicht so groß. Das war natürlich jetzt in Nachhinein betrachtet ein Problem. Hat auch immer wieder zu Diskussionen geführt bei uns im Team in der Anfangszeit, wer investiert wie viel Zeit und hat das noch Priorität und so weiter. Und haben dann aber 2016, also fast 2 Jahre später, erst die GmbH gegründet, weil wir da erst mit den Prototypen quasi fertig waren. 2016 hat man dann einen Jahresumsatz, also wir haben im Jänner gegründet und Ende 2016 hat man, glaube ich, einen Jahresumsatz von 17.000 oder so irgendwie. Das ist durch vier nicht viel. Also das war sehr, sehr schleppend und das ist eigentlich auch bis zum Jahr so 2019, 2020 so weitergegangen. Also wir hatten dann, ich glaube 2020 irgendwo so um die 40.000 Umsatz oder so. Ist durch vier jetzt da auch noch nicht wirklich so, dass ich sage, okay, davon kann man gut leben.
Ein Haus im Burgenland kaufen.
Ja, das ging sich damals noch nicht aus. Aber wie gesagt, wir hatten das Glück, dass alle vier sehr erfolgreich in ihrer eigenen Selbstständigkeit waren und somit konnten wir das einfach übertauchen und querfinanzieren. Und es gab sehr viele Momente, wo wir gesagt haben, okay, macht das wirklich Sinn? Sollen wir da überhaupt noch weiter tun? Und es war immer mindestens einer von uns vier, der gesagt hat, na komm, vier Monate machen wir noch. Bis das Konto leer ist, machen wir noch. Und das war dann eigentlich immer so dieser Push, den die anderen auch gebraucht haben. Und so hat sich das dann Gott sei Dank über Wasser gehalten und ab 2020 dann auch wirklich, ist es dann auch wirklich größer geworden.
Was waren die entscheidenden Game Changer, die 2020 passiert sind? Corona dann mit Digitalisierungsnot auf seitens der Therapeutin und Online-Terminen oder
gab's zum Teil bestimmt, aber ich glaube, der wichtigste Faktor war schon Ende 2018, Anfang 2019, wo wir wirklich aufgehört haben, auf andere zu hören. Also wir waren halt sehr blauäugig, haben uns Mentoren geholt, waren in Startup-Programmen drinnen und haben halt immer Tipps bekommen, die eigentlich nie zu uns gepasst haben. Und haben dann halt immer versucht, diese Tipps umzusetzen, weil die müssen sie ja wissen, die hatten das schon, die kennen sich aus, das sind große Unternehmer und so weiter. Und haben dann aber irgendwann einmal für uns entschieden, erstens, wir können uns nichts mehr leisten. Wir hatten damals eine Head of Sales Person eingestellt. Das hat Bernhard und mich haben die finanziert, ich glaube an die 75.000 Euro oder so gekostet damals. Und wenn du heute unsere Growth-Kurve anschaust, siehst du ganz genau den Zeitpunkt, wo wir sie eingestellt haben. Das ist nämlich genau der Punkt, wo die Kurve flach wird. Also das waren wirklich so 6-7 Monate, wo kein Wachstum sichtbar war, weil wir uns einfach auf die falschen Dinge konzentriert haben. Und dann haben wir irgendwann einmal gesagt, dann war das Geld weg. Und wir haben dann beschlossen, okay, wir versuchen es jetzt selbst. Wir sind wirklich Tür zu Tür durch ganz Wien mit unseren Flyern bei allen Praxen irgendwie reinmarschiert und haben halt versucht, das Ding bekannter zu machen. Und im Endeffekt mit Händen und Füßen haben wir uns dann die ersten 100, 120 Kunden irgendwie erarbeitet. Dann hat das schon langsam angefangen, so eine Art Lauffeuer zu werden. Also wir leben heute nach wie vor von Referrals. Also 70% von unserem Wachstum sind zufriedene Kunden im Endeffekt. Und so ist natürlich auch unser Werbebudget relativ gering, würde ich jetzt mal meinen.
Und, das heißt, ein Therapeut empfiehlt eine andere Therapeutin weiter.
Richtig, genau.
Obwohl also, die dann Wettbewerber sind und durch euch vielleicht effizienter arbeiten können.
Genau. Wobei man dazu sagen muss, dieser Konkurrenzgedanke ist bei den Therapeuten jetzt nicht unbedingt sehr ausgeprägt, was auch gut so ist. Ich war erst vor kurzem, jetzt vor 4 Wochen, auf einem Event für Physiotherapeuten. Das war ein 3-Tages interdisziplinäres Event in der Nähe von Hallstatt in Österreich. Da kamen 120 Therapeuten zusammen. Ist halt wirklich so fortbildungsmäßig. Und der Spirit innerhalb der Branche ist wirklich angenehm. Also da hilft sich, also die Leute helfen sich wirklich gegenseitig. Und deswegen glaube ich auch, dass dieses Netzwerken im Physiotherapeuten und im Therapeutenbereich generell einfach wahnsinnig wichtig ist, auch für die. Und so okay. Verbreitet sich natürlich auch unsere Lösung. Weil wenn die Leute happy sind, dann reden sie drüber.
Aber kriegen die einen Bonus, wenn die jemanden referen?
Ja, das hatten wir lange Zeit nicht, ehrlicherweise. Und haben uns dann irgendwie gedacht, wir sollten die Leute irgendwie noch mehr incentivieren. Und jetzt ist es so, dass du für einen geworbenen Kunden 100 oder 50 Euro Guthaben auf die nächste Rechnung bekommst, je nachdem, für was für ein Paket sich der entscheidet.
Und das dann unlimited, also nicht
genau,
gedeckelt.
Das kannst du wirklich unlimited machen. Wenn du uns 1000 Kunden bringst, bin ich super happy und verdienst natürlich auch ein bisschen was damit, aber ist natürlich unrealistisch. Also die meisten im Schnitt bringen so 3-4 Leute oder so.
Also es ist noch kein Therapeut entstanden, der jetzt da ein Content-Business außenrum gebaut hat und euch weiterempfiehlt sozusagen.
Nein, aber wenn
Blogartikel,
du
kennst,
sehr gerne.
Okay, ja, ja. Kein Therapeut-Influencer sozusagen dabei bisher.
Nein, leider nicht. Also es gibt natürlich ein paar, die sind bei Social Media sehr aktiv, aber das ist auch überschaubar.
Ja, okay. Also 2020 war dann so ein bisschen der Game Changer und dann habt ihr das ab 21 Vollzeit gemacht oder seid ihr dann alle vier parallel rüber? Wahrscheinlich nicht. Sondern eher
nein,
so nach
und nach. Es war wirklich einer nach dem anderen. Der erste bei uns war Mario aus dem Marketingbereich, der bei uns jetzt Marketing und Sales macht. Das ging sich damals, war er der erste, wo sich wegen Vollzeitgehalt ausgegangen ist. Danach, war, glaube ich, ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, und danach unsere zwei Developer, weil die natürlich andere Stundensätze verlangt haben damals. Mhm. Und da war es natürlich wahnsinnig schwer, das über Appointments quer zu finanzieren. Aber mittlerweile doch seit 2020 oder 2021 alle Vollzeit. Die ganzen Side-Businesses sind mehr oder weniger on hold. Also da tut sich auch nicht mehr viel bei uns, weil halt einfach Appointment ein Vollzeitjob ist, der mittlerweile auch gut Geld abwirft für alle. Also man kann sehr gut davon leben.
Hört sich auf jeden Fall danach an. Was habt ihr mit, also das mit der Head of Sales finde ich noch spannend. Das heißt, euch wurde empfohlen, jemanden für Sales einzustellen, logisch.
Und genau.
Und es hat dann nicht funktioniert. Was denkst du, warum es nicht funktioniert hat?
Ich glaube, der Hire war einfach zur falschen Zeit die falsche Person für zu viel Geld. Also es war wirklich, da war wirklich alles schlecht, was wir damals gemacht haben. Weil wir eben die Empfehlung bekommen haben, hey, ich kenne da jemanden, die hat ein Team geleitet bei, ich will jetzt nicht sagen bei wem, aber bei einer HR-Plattform, die würde einen neuen Job suchen. Und dann haben wir uns mit der getroffen und gesagt, ja, okay, cool, können wir uns gerne mal anhören. Ihre Gehaltsvorstellungen waren natürlich Teamlead aus einem großen HR-Company und Bernhard und ich haben gesagt, ja, okay, wird sich schon irgendwie, können wir ja finanzieren, probieren wir mal.
Erwartungshaltung war dann hoch.
Ja. Erwartungshaltung war natürlich wahnsinnig hoch auf unserer Seite und die Erwartungshaltung auf der anderen Seite war natürlich auch eine ganz falsche, weil sie natürlich bei dem vorigen Job ein Team von 12 Leuten geleitet hat und plötzlich musste sie bei uns wieder alles selber machen. Und da war schon der erste Indikator, dass das eigentlich nicht funktionieren kann. Jetzt im Nachhinein für mich denke ich mal, ich hätte genauso gut diese 70.000 Euro beim Fenster rauswerfen können und wir hätten genauso viel davon gehabt. Sie ist jetzt nicht unbedingt schuld an dem, sondern es war unsere Entscheidung und es war einfach unser Unwissen, was wir zu dem Zeitpunkt eigentlich wirklich brauchen. Aber das war ein sehr teures Learning für uns. Wir haben dann auch ewig lang gebraucht, um das Ganze zu canceln, weil wir dachten uns, wir geben ihr noch einen Monat eine Chance und dann noch einen Monat und so geht dann schnell mal 6-7 Monate rum, ohne dass du hier wirklich Ergebnisse hast. Und das war eigentlich der Zeitpunkt, wo es dann schon wahnsinnig knapp auch finanziell war. Das war einer der Punkte, wo es dann geheißen hat, zahlt sich das noch aus, sollten wir das lassen? Und wir haben dann doch noch weitergemacht.
Und habt ihr heute einen Head oder eine Head of Sales überhaupt bei den 7,5 Leuten?
Nein, also wir machen mittlerweile sehr, sehr wenig Sales an sich. Wir versuchen das Ganze über SEO-Optimierungen zu machen, über Empfehlungen, über Kooperationen mit Verbänden. Wir haben auch einen eigenen Podcast, #praxis.com,
falls noch dazu
dort reinhören möchte, wo es halt gar nicht so wirklich um therapeutische Themen geht, sondern wir versuchen da auch so ein bisschen rundherum, um das Business zu beleuchten. Daraus ist auch schon ein Magazin entstanden, zum Beispiel mit Artikel wie, was gibt's für Spotify-Playlists für das Wartezimmer, um den Leuten einfach das Warten dort angenehm zu machen und lauter solche Dinge. Also das ist auch so ein bisschen ein Side-Project, wo wahrscheinlich jeder VC gesagt hätte, hey, konzentriert euch eher auf euer Kernding und macht nicht solche Spielereien. Aber uns machen solche Spielereien halt Spaß und somit haben wir die Erlaubnis, das zu tun von uns selbst. Ja, genau.
Okay. Also heute gibt es keine Head of Sales mehr.
Und nein,
Head of Sales funktioniert eben nicht Anders.
Ja. Und es funktioniert einfach über Inbound. Wir machen mittlerweile ein bisschen Werbung auf Google, Instagram und Co., weil du einfach nicht drum herum kommst. Also mittlerweile haben wir ja auch eine Größe erreicht, wo der Mitbewerb auf Keywords bietet und du suchst nach Appointment, landest aber bei wem anderen und so weiter. Ich glaube, wir haben sogar eine Ad, die bei uns am besten performt, natürlich auf das Keyword Appointment, wo dann auch drinnen steht, hey, wir wollen diese Werbung eigentlich gar nicht, aber wir müssen, weil der Mitbewerb drauf bietet. Und versuchen es halt so ein bisschen auch mit dieser Transparenzschiene auch mit Humor zu nehmen, das Ganze. Aber du kommst halt um diese Google-Maschine nicht mehr herum.
Du musst dich selber schützen, ja, und dein eigenes Keyword kaufen, das ist leider so. Ja, verstehe.
Das ist leider so.
Was sind so die Kernfeatures oder die Features, die dann, also du hast schon ein bisschen angesprochen, es gibt Terminverwaltung, Buchung, Patientenakte, Videocalls, Registrierkasse, Bodycharts habe ich gesehen, da gibt es dann einen Körper und dann kann man Punkte einzeichnen, die, was weiß ich, Schmerzpunkte sind und solche Dinge. Das ist ja auch schon abgefahren, also weiß gar nicht, hat es das überhaupt bei der On-Prem-Software auf dem Windows-Server damals gegeben, sowas? Wahrscheinlich nicht.
Ich glaube nicht, wobei man dazu sagen muss, die erste Version dieser Bodycharts war auch wahnsinnig schlecht. Wir haben, ich glaube, 2 Monate dran entwickelt, haben das Ding released und es hat niemand verwendet. Wir hatten dann das Glück, mit der Fachhochschule in St. Pölten, die haben einen Physiotherapeutenzweig, Masterstudienlehrgang und sind dort in die Ausbildung quasi reingekommen und haben mit dem Feedback der Studierenden quasi Bodycharts V2 bei uns gebaut und haben das halt wirklich auf den Bedarf für genau diese Zielgruppe fokussiert gebaut und seitdem ist das eigentlich eins meiner Lieblingsfeatures bei uns in der Applikation drinnen, weil du halt wirklich wahnsinnig flexibel bist. Du kannst am Tablet mit deinem Apple Pencil alles einzeichnen, du kannst Regionen abhaken, die du einfach kurz kontrolliert hast, wo du sagst, ja, Schulter ist okay, Ellbogen ist okay, Handgelenk ist okay, aber dort gibt es ein Problem. Das geht alles wahnsinnig schnell. Aber weil wir über die Features gesprochen haben, ich glaube, eines der wichtigsten Dinge ist bei uns Kundensupport. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Software-Feature, aber es ist ein Feature der Company, weil wir natürlich eine Zielgruppe haben, die nicht unbedingt sehr technikaffin ist. Zumindest ein großer Teil davon ist nicht technikaffin. Und es ist halt unterm Strich trotzdem eine Softwarelösung. Das heißt, man muss sich ein bisschen damit beschäftigen. Und uns ist wahnsinnig wichtig, dass die Leute sich gut aufgehoben fühlen bei uns. Das heißt, wir haben einen Chatbot, also nicht einen Chatbot, sondern einen Chat bei uns in der Applikation eingebaut. Das wird alles über Intercom gesteuert. Großartige Software, ist ein bisschen pricey, aber für uns lohnt sich das auf jeden Fall. Und haben eine Response Time, ich glaube, von 5 Minuten 30 oder so für jede Anfrage. Das heißt, wenn du uns jetzt einen Support-Case schreibst, innerhalb der nächsten 10 Minuten ist das Ding beantwortet und im besten Fall auch gelöst. Und das schätzen die Leute sehr. Also wir wickeln, glaube ich, 3.500 oder 3.800 Cases pro Jahr ab mit dieser durchschnittlichen Response Time. Und das frisst natürlich wahnsinnig viel Ressourcen. Aber auf der anderen Seite führt das auch dazu, dass die Leute wahnsinnig happy sind mit dem, was wir tun, weil sie einfach diesen persönlichen Kontakt mit uns immer wieder haben. Und oftmals ist es sogar gut, ein Problem zu haben, also irgendein Bug in der Software zum Beispiel, das wird dann eingemeldet und innerhalb von 30 Minuten ist das Ding gelöst. Und das sind auch wieder so Kundenbindungsmaßnahmen, die irgendwie drinnen versteckt sind, wo die Leute sich dann sehr, sehr gut aufgehoben fühlen.
Okay, aber das geht jetzt nicht so, ich stelle mir das jetzt gerade vor, du hast ja ein bisschen erklärt, die sind nicht so IT-affin häufig, die nutzen jetzt ein modernes SaaS-Tool, und sind es vorher gewohnt gewesen, vielleicht irgendwas zu nutzen, was man mit der Tastatur navigiert. Ich will jetzt nicht an Terminal-Zeiten erinnern, aber es ist ja vielleicht schon so gewesen, da drückst du einmal auf Tab, dann bist du in dem Feld und dann machst du den Namen rein und jetzt hast du Autovervollständigung und bist wahrscheinlich deutlich effizienter auch.
Ja, es ist eigentlich sogar noch viel schlimmer gewesen. Ja. Also einer meiner Kunden war damals eben die CompuGroup. Also ich hatte damals schon ein bisschen Einblick in diese ganze Arzt-Informationssoftware-Welt. Und es gab damals ein Produkt, ich will auch wieder nicht nennen, wie das Produkt heißt, aber die hatten so eine Buttonleiste ganz unten im Programm, da waren drauf 32 Buttons und es waren so viele Buttons, dass du nur mit den ersten Buchstaben drauf gebracht hast als Label. Und somit musstest du wissen, was macht eigentlich das kleine B, was macht das große F? Und dann gab es daneben irgendwie so ein Handbuch und du musstest dann immer nachschlagen, was passiert eigentlich, wenn ich auf den Button drauf drücke. Und das war schon der erste Berührungspunkt mit Praxisverwaltungssoftware, wo man dachte, das nein, das kann nicht sein. Und aber das ist der Benchmark, gegen den wir damals quasi gestartet sind. Und das hat uns natürlich schon geholfen.
Und wenn du so einen Kunde gewinnst, der hat ja so eine Altsoftware, wie wir es jetzt beschrieben haben, migrierst du dem seine Daten dann rein? Also haben die überhaupt so eine Exportfunktion, dass du die verarbeiten kannst? Weil das musst du ja irgendwie anbieten, oder?
Ja, definitiv. Also Datentransfer ist immer ein Thema, das bei uns auch ein leidiges Thema ist natürlich. Wir sind sehr happy, wenn wir CSV-Dateien oder ähnliches bekommen, also irgendeine tabellarische Geschichte oder eine Access-Datenbank oder so Dinge, die halt mehr oder weniger Standard sind. Aber gerade im Therapeutenbereich gibt es wahnsinnig viele selbstgestrickte Lösungen. Und dort die Dinge bei uns reinzubekommen, ist immer wieder eine sehr spannende Aufgabe für unsere Developer, weil du natürlich die Datenstruktur matchen musst. Und im Worst Case ist es wirklich so, dass wir nur die Patientenstammdaten übernehmen, keine Termine, keine Rechnungen, keine Dokumentation, weil es einfach nicht möglich ist aufgrund der veralteten Technologie.
Okay, weil es so viel verschiedene Software gibt, die jetzt da draußen so
genau, richtig.
Install-Exe installiert wurde auf dem Windows-Server, der in der
genau, Praxis oder diese läuft. Diese Access, das Access-Pendant von Mac, ich habe es leider vergessen, wie das heißt. Da gab es auch mal sowas, wo du dir eine eigene Datenbank stricken kannst und auch von den Dingen gibt es hunderte da draußen am Markt. Und jedes Mal einen Importer zu schreiben für solche Dinge ist natürlich auch wahnsinnig aufwendig. Mhm. Wir haben jetzt ein paar Standarddinge, also wir können die gängigsten 10, 15 Softwarelösungen per Knopfdruck importieren, aber es gibt hin und wieder schon so Spezialfälle, wo unsere Entwickler dann wirklich mal einen Tag Urlaub brauchen danach.
Okay. Ja, mit Umlauten und Sonderzeichen und so.
Ja, also da brauchen wir gar nicht anfangen. Also mit Codierungsfehler und lauter solche Dinge. Also ja.
Okay. Du hast Intercom angesprochen, aber du hast jetzt Bodycharts, haben wir gehört, und es gibt so ein paar andere Sachen bei den Features. Wie verarbeitet ihr den Kundenfeedback? Also wie kannst du von den Kunden, du hast gesagt, ihr seid nah dran, machst du dann selber auch Support und kriegst mit, welche Features brauchen die als nächstes? Können die das voten? Gibt es da ein Public Board? Wie läuft das?
Ein Public Board gibt es nicht absichtlich, weil die Softwareentwicklung, ich meine, du weißt das eh, es ist halt, es kann so schnell gehen, es kann so viel passieren, die Prioritäten ändern sich so schnell. Und wenn du das dann public hast, dann bist du quasi an dieses Ding gebunden. Und wenn du aber irgendwie eine Idee hast, die vielleicht besser ist als das, was jetzt auf Platz 2 steht, dann nimmst du dir wahnsinnig viel Flexibilität raus. Deswegen haben wir uns entschieden, das nicht public zu machen. Aber so wie du sagst, ich bin nach wie vor, ich glaube im letzten Jahr der Top-Support-Mensch bei uns, obwohl das eigentlich nicht mein Hauptjob ist. Ich hatte halt überall meine Finger drin, weil ich jetzt nicht Micromanager bin, sondern weil ich halt das meiste davon einfach auswendig im Kopf habe. Also wenn es ein Problem gibt, ich weiß, wie die Software funktioniert. Manche Mitarbeiter, die noch nicht so lange bei uns dabei sind, die müssen dann mal im Helpcenter suchen gehen, das dauert dann ein bisschen. Aber ich habe auch vor kurzem erst Feedback vom Team bekommen, hey, lass das, konzentriere dich auf dein Zeug.
Du willst nur, dass die 5 Minuten fallen, wahrscheinlich.
Ja, dass genau.
Die durchschnittliche Antwortzeit drunter fällt.
Der Benchmark natürlich ist schon hard to beat, aber wir sind auch drauf gekommen, es ist egal, ob das 5 Minuten sind oder 15 Minuten oder 30 Minuten, weil der Benchmark bei den Mitbewerbern ist 2 Tage. Das heißt, es ist egal, was wir tun, wir machen das schon sehr viel schneller als der Rest.
Und wie ist das so, wenn du das,
Das ist auch so eine Lesson learned im Prinzip. Ich habe das Problem nicht gesehen. Das Team hat mich darauf hingewiesen jetzt in unserer letzten Runde One-on-Ones. Also wir machen alle 6 Monate One-on-One-Meetings mit jedem Einzelnen und mit mir. Und dort habe ich das Feedback einfach bekommen, hey, lass den Support lieber die anderen machen, auch wenn es jetzt mal 2 Minuten länger dauert. Und konzentriere dich auf das, was du eigentlich kannst. Und somit, ja.
Ja, genau. Was mich da noch interessiert, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, es gibt ein Problem in der Praxis und früher hat sich ja wahrscheinlich ein Mitarbeiter remote auf das System geschalten von der Software oder so.
Ja.
Müsst ihr sowas dann auch noch machen oder ist es soweit, also macht man das bei einer SaaS-Software in dem Umfeld?
Es ist natürlich zum Teil wahnsinnig schwierig, weil wir keinen Access auf die Daten haben. Wir dürfen natürlich nicht sehen, was dort für Daten drinnen sind. Das macht den Support schwer. Aber die meisten Dinge lassen sich mittlerweile wirklich übers Helpcenter lösen. Das heißt, wir schicken die Leute dort rein. Mario hat da wirklich wahnsinnig viel Zeit investiert. Ich glaube, das sind seine ersten 3 Bücher, die er geschrieben hat. Wir haben wirklich jede Funktion im Helpcenter noch einmal beschrieben, können das auch mit Intercom verlinken. Wir verwenden jetzt zum Teil auch den Intercom-Chatbot, also diesen Finn. Der hat als Datenquelle unser Helpcenter, unsere, ich glaube, mittlerweile 12.000 Konversationen mit unseren Kunden und nutzt das quasi, um Antworten zu geben. Das ist wahnsinnig praktisch für so Standardfälle wie, hey, ich habe mein Passwort vergessen, wie kann ich es zurücksetzen? Anstatt, dass wir das jetzt da 2 Minuten machen, handelt das Finn in 2 Sekunden. Aber Kundensupport ist schon eine knackige Geschichte. Also wir hatten auch ganz am Anfang einen Case mit einer doch größeren Praxis damals, also war damals, glaube ich, unser größter Kunde und den wollten wir natürlich happy machen und wir hatten mal einen Anruf bekommen und gesagt, hey, in Appointment funktioniert mein Mauszeiger nicht. Und da schrillen natürlich einmal alle Alarmglocken, wie kann ein Mauszeiger bei uns in einer Web-Applikation nicht funktionieren? Und wir haben dann wirklich versucht, oder Christopher damals hat 40 Minuten am Telefon versucht, irgendwie das Problem zu eruieren, hat sich dann in Wien in die Straßenbahn gesetzt, ist diese halbe Stunde in diese Praxis gefahren und hat sich das dann vor Ort angesehen, um zu schauen, kann ja nicht sein quasi. Und im Endeffekt sind wir draufgekommen, die haben noch so eine alte Kugelmaus verwendet. Kennst du die noch? Mit dem kleinen Ball.
Mit PS2-Anschluss wahrscheinlich noch, oder?
Richtig, genau. Und da war halt einfach Staub drinnen. Und somit hat das Ding nicht ordentlich funktioniert. Und so weit ist unser Support eigentlich gegangen damals. Dass wir wirklich gesagt haben, okay, wir kommen vorbei, wir schauen uns das an. Das war aber Kunde, keine Ahnung, 50 oder so. Da kann man das noch machen. Jetzt mittlerweile geht das leider nicht. Aber zeigt einfach, wie dedicated wir eigentlich schon immer beim Kundensupport waren.
Rein preislich ist ja auch eine spannende Sache, wenn man sich das anschaut. Ich glaube, es geht bei euch bei 31 Euro los für das, ich glaube, das heißt Mini.
45 für Mini, ja.
Oder 45, okay.
Genau.
Und da gibt's, was ich cool finde, es gibt Rabatte für Neugründungen. Also wenn jemand neu gegründet hat als Therapeut, finde ich natürlich cool. Und es gibt NGO-Rabatte. Jetzt gerade habt ihr einen Summer Sale sogar. Mhm. Wahrscheinlich ein bisschen den Black Friday vorab gehen jetzt im Sommer. Also ist ja jetzt es gibt kein Einstiegs-10-Euro-Angebot, weil es wahrscheinlich gar nicht nötig ist und in dem Umfeld überhaupt nicht existent ist. Gibt kein Free-Account, sondern du fängst quasi bei dem Mini an, richtig?
Genau. Ja, kein Free-Account ist auch so eine Diskussion, die hatten wir früher mal, auch wieder mit unseren interessanten Mentoren und potenziellen Investoren und so weiter, wo halt einfach diese Idee war, gibt's das Ding doch gratis her, holt euch mal 2000 User und dann schauen wir mal, wie wir es monetarisieren. Aber da haben wir von Anfang an gesagt, nein, so kann das nicht funktionieren. Wir bauen eine Software, die solide ist, mit der du dein Unternehmen verwalten kannst. Das darf auch ruhig etwas kosten. Und so 10 € Test-Account-Geschichten oder so, das will ich eigentlich nicht, weil damit kaufst du dir einfach nur wahnsinnig viel Support ein. Weil du dann natürlich Leute dabei hast, okay, die nehmen das vielleicht für 10 €, das sind vielleicht auch viele, die es für 10 € nehmen, aber die können das nicht wertschätzen oder sie wollen es nicht wertschätzen. Und somit kommen sie halt mit jedem Problem direkt zu dir. Und wenn du das Problem nicht sofort lösen kannst, sind sie frustriert. Das heißt, meine Erfahrung ist eigentlich, je teurer die Software ist, desto angenehmer ist der Support, weil einfach die Wertschätzung für die Software dann eine andere ist.
Interessant. Okay.
Aber wir sind dann trotzdem noch wahnsinnig günstig, würde ich jetzt einmal behaupten. Also wenn ich eine Standard-Therapiestunde hernehme, da sind wir dreistellig, also pro Stunde im Schnitt 100 €. Und du kannst quasi mit weniger als einer Behandlungsstunde deine komplette Praxis managen mit uns.
Mit was hast du da konkurriert? Also das On-Prem-Produkt, war das eine Jahreslizenz?
Unterschiedlich. Also natürlich gibt es diese On-Premise-Lösungen nach wie vor. Es gibt aber auch andere Software-as-a-Service-Lösungen. Es gibt einige, die wirklich noch Windows-Installationssoftware sind. Es gibt 1-2 Mitbewerber, die wirklich nativ auf iPad sind. Also da gibt es einfach nur eine iPad-Applikation. Was natürlich für jemanden, der nur mit iPad arbeitet, interessant ist. Aber Ich finde halt diese Multi-Device-Geschichte einfach sehr viel praktikabler, weil ich kann das Ganze jetzt da am Smartphone bedienen. Ich habe den großen Laptop zu Hause oder vielleicht in der Praxis stehen und im Urlaub das Tablet mit. Und da kann ich halt immer wieder mit allen Geräten meine ganze Praxis quasi einsehen. Und das ist so die Welt, in der wir leben quasi. Also es gibt von der On-Premise-Lösung bis hin zu wirklich nativ programmierten Desktop-Anwendungen alles.
Und was ich beim Pricing noch interessant finde, ist das Thema beim Basic-Abo, also die Stufe drüber, gibt es jetzt dann ein bisschen teurer, um die 60 €. Aber es gibt den Unterschied, ich kann dann auch einen angestellten Therapeuten buchen für das Basic-Abo und einen administrativen Mitarbeiter. Das finde ich interessant, weil du hast ja wirklich... Ist ja der Praxis-Use-Case. Du hast Admin-Mitarbeiter, die machen Termin- und Patientenverwaltung. Und du hast Therapeuten, die haben dann unterschiedliche Permissions einfach.
Genau, richtig. Das ist auch Teil von unserem Geschäftsmodell. Wir versuchen hier wirklich mit den Praxen mitzuwachsen. Also wenn wir jetzt da wieder bei dem Pricing sind, 85 € im Monat für das normale Basic ist für einen Einzeltherapeuten durchaus vertretbar und doesn't break the bank quasi. Aber geht natürlich nicht, wenn ich jetzt das Beispiel hernehme mit den 60 Mitarbeitern. Ich kann nicht 60 mal 85 mal 12 verlangen. Das würde dir niemand bezahlen. Deswegen versuchen wir dann auch mit Discounts zu arbeiten, mit unterschiedlichen Benutzerrollen zu arbeiten, um einfach zu schauen, möglichst viel Flexibilität ins Pricing auch reinzubekommen, damit Praxen je nach Konstellation, weil da gibt es ja auch unzählige verschiedene Varianten, dass die sich dort das Passende finden und zusammenstellen können.
Ich hatte die Summer Sale Preise mir schon notiert, weil die auf der Landingpage ja schon komplett gebaut sind. Deswegen bin ich jetzt ganz kurz verwirrt gewesen. Ja, das habe ich es gut gemacht, weil du hast es ja jetzt, ist ja jetzt keine so Streichpreisaktion, wie man sie vom Möbelhauskatalog kennt.
Also der Summer Sale ist für uns auch so ein bisschen ein Experiment. Wir machen eigentlich sehr selten Sales-Aktionen, weil wir einfach, wie gesagt, denken, das, was wir anbieten, ist seinen Preis durchaus wert. Aber habe ich die letzten Jahre einfach gemerkt, dass es im Sommer so ein kleines Loch gibt. Natürlich sind alle im Urlaub und so weiter und versuchen das jetzt dann mit dem ein bisschen auszugleichen und zu schauen, ob das einen Effekt hat oder nicht.
Aber gehen jetzt deine Stammkunden dann nicht auf die Barrikade, weil die sehen, hey, das ist 30% günstiger, ich kündige und mache neu? Die geben sich den Aufwand nicht.
Der Aufwand wäre viel zu heftig. Also du müsstest halt wirklich einen Account schließen, du müsstest die Daten exportieren, du müsstest die Daten neu importieren. Also das lohnt sich nicht und die Summer Sale Aktionen sind ja auch zeitlich limitiert. Also es gilt ja immer nur für ein paar Monate.
Okay. Ich habe mir so ein paar Seiten auch angeschaut, da reden wir gleich noch drüber über das Design. Mir ist aufgefallen, im Vergleich zu anderen SaaS-Landingpages und sowas habt ihr wahnsinnig viele Kundenstimmen drauf. Also mit Quotes, mit Bildern, mit Statements zu eurer Software und der Zusammenarbeit mit euch. Habt ihr das schon immer oder habt ihr das irgendwann später mal gemacht, weil es ein Trust-Issue gab? Ist es hier besonders wichtig in dem Umfeld? Oder woher kommt das?
Nein, also Trust-Issue in dem Sinn war es nicht. Fairerweise oder ehrlicherweise muss man sagen, ich bin großer Fan von Jason Fried und DHH und Basecamp und so weiter. Also das kennen wahrscheinlich alle Bootstrapper. Und die hatten mal auf ihrer Website, ich weiß nicht, ob sie das noch immer haben, so eine Kundenstimmen-Page, wie wir sie jetzt auch haben, nur mit tausenden Quotes. Also das waren wirklich, also da konntest du dich 15 Minuten durchscrollen und bist noch immer nicht fertig. Und das war irgendwie so der Gedanke, wo wir gesagt haben, ja, ist eigentlich... Wir haben so viele zufriedene Kunden und wir haben auch voll viele Leute, die uns das Feedback auch per E-Mail schicken, jetzt da ungefragt. Also das sind jetzt da keine Dinge, wo man sagt, hey, bitte sag mir mal, was du von Appointment hältst, sondern das sind wirklich Quotes, die Kunden unaufgefordert an uns geschickt haben. Die dann einfach gesagt haben, hey, das neue Update ist super oder seit das Ding da ist, funktioniert das viel besser und so weiter. Und haben dann irgendwann einfach beschlossen, okay, wir sammeln die Dinge und posten das einfach auf die Website. Es sind mittlerweile, ich würde jetzt mal sagen, knapp 200 oder so. Wir haben sie auch alle mit Tippfehlern, mit Beistrichfehlern, mit falscher Grammatik. Wir haben sie einfach copy-paste übernommen.
Echt, okay.
Und es ist kein einziges Ding ChatGPT generiert. Also wir haben das natürlich jetzt auch schon bei Mitbewerbern gesehen, die was Ähnliches versuchen. Aber dort ist es einfach offensichtlich, dass die fake sind und die einfach nur diese lange Seite haben wollen. Und das spielt auch wieder in dieses Authenticity-Thema rein. Wir wollen halt einfach wirklich sehr nahbar und sehr ehrlich mit unseren Leuten sein. Und wir sagen den Leuten auch, wenn sie Feature-Requests haben, nein, ist vielleicht für dich eine coole Idee, aber für 99% unserer Kunden ist das vollkommen uninteressant. Anstatt denen zu sagen, ja, ich nehme das jetzt mal auf und es kommt auf die Liste und vielleicht kriegst du das Feature irgendwann mal.
Es ist auf jeden Fall was, was ich jetzt aus der Episode auf jeden Fall schon mal mitnehme, weil ihr habt das ja echt sehr prominent verlinkt. Ne? Es gibt Warum Appointment, dann kommt Kundenstimmen,
ja.
Dann kommt erst Preise und dann kommt erst Funktion. Ne? Ja. Also ist in eurem Header schon sehr prominent platziert. Dann gibt es gleich mal drei hochwertige Videos, dann echt brutal viele Quotes und ein paar Interviews verlinkt. Das ist schon
ja,
cool.
Es ist halt, also das ist auch unsere Firmenphilosophie ein bisschen. Also mir geht es nicht darum, aus jedem Kunden den letzten Euro rauszuquetschen, sondern solange das Business profitabel ist, solange das Business wächst, kann ich aber mit den Kunden gemeinsam das Ding auch weiter betreiben und weiter arbeiten. Und so nehmen wir Feedback auf. Und weil du vorhin gefragt hast, Feature Requests, natürlich, wir kriegen jede Woche 10, 15 Feature Requests, die nehmen wir auf. Ist aber nicht so, dass du jetzt das sagst, das hören wir zum ersten Mal, wir nehmen das gleich auf die Liste und schauen, ob wir es einbauen können, sondern wir kriegen mittlerweile oder wir haben mittlerweile schon im Gespür, was jetzt zum 10., 20., 30. Mal kommt und so entwickelt sich dann auch das Produkt weiter und da hilft natürlich auch wieder dieser harte Fokus auf Support, weil du einfach immer diese Kundennähe hast, egal ob es jetzt ich bin oder die Adela oder Mario oder wer auch immer gerade diesen Support-Case bearbeitet. Diese ganzen Dinge sammeln wir im Basecamp und evaluieren das alle paar Wochen mal. Und dadurch entsteht eigentlich die Product Roadmap, abgesehen von dem, was wir natürlich intern an Ideen haben. Wir haben natürlich auch Ideen, an die unsere Kundinnen wahrscheinlich nicht unbedingt denken. Aber so versuchen wir einen guten Mix aus unseren eigenen Ideen und den Requests der Kunden zu bauen.
Wahrscheinlich provozierst du auch das positive Feedback, wenn man im Support so schnell ist, wie du beschrieben hast. Also finde ich ja sehr interessant auf jeden Fall.
Ja, also das ist ein Byproduct im Endeffekt. Aus dem guten Support kommen natürlich die Quotes raus.
Appointment heißt jetzt noch Appointment und nicht Appoint-Therapeut, weil?
Weil das genau aus dieser History entstanden ist. Also Appointment war einfach ich glaube, Mario ist in der Straßenbahn gesessen. Wir haben ja natürlich, glaube ich, 36 verschiedene Namen für unser Produkt irgendwie schon mal auf einer Liste gehabt. Mario ist in der Straßenbahn gesessen und hat sich gedacht, hey, Appointment, wir machen Appointments für Medical-Zeug. Und so ist dann irgendwie Appointment entstanden, ist heute natürlich nicht mehr unbedingt 100% der Fit für das, was wir tun. Es gab schon auch Überlegungen, ob man etwas mit Tierärzten machen, das wäre dann Appoint Vet, da würde es wieder super passen. Aber der Name hat sich über die Jahre einfach so weit etabliert, dass es jetzt schade wäre, das zu ändern. Und somit sind wir einfach bei Appoint Med geblieben. Es ist ja die Terminverwaltung nach wie vor ein großer Bestandteil von dem, was wir tun.
Und Appoint Vet ist es nicht geworden, aber dafür Get Avito, das musst du mir jetzt erklären.
Ja, Avito ist auch wieder aus diesem Need entstanden, lustige neue Dinge auszuprobieren. Hätte wahrscheinlich auch jeder VC-Investor gesagt, nein, macht das auf keinen Fall. Aber wir haben einfach über die Jahre gelernt, was Praxissoftware ausmacht. Wir haben einige Einbahnstraßen bei uns eingebaut, die sich bei uns nicht mehr ändern lassen, einfach aufgrund von Tech-Stack und Datenbankstrukturen und so weiter. Also da wäre die Arbeit einfach wahnsinnig groß, das so umzubauen, wie wir es eigentlich haben wollen. Und dann ist die Idee entstanden, hey, wir sind mit Appointment eigentlich nur am deutschsprachigen Markt. Wir machen nur Deutschland und Österreich. Was ist, wenn wir nochmal hergehen, back to the drawing board, und sagen, wir bauen das ganze Produkt nochmal, aber mit dem Fokus auf den internationalen Markt. Und daraus ist dann Avito entstanden, also die Marke Avito, ist ein bisschen ein Stiefkind momentan, weil wir mit deutschen Regulatorien, TI und so weiter momentan leider alle Hände voll zu tun haben. Aber ist definitiv was, dass wir weiter forcieren, weiterentwickeln, wo wir neue Ideen auch reinbringen können, die wir in Appointment eventuell nicht reinbekommen. Ebenso, wie ich gesagt habe, aufgrund diversester Entscheidungen, die wir vor Jahren mal getroffen haben. Weil du weißt ja, wir haben 2016, 2017, 2018 nicht gewusst, wo sich das Ding hinentwickelt. Weder von der Kundenanzahl noch vom Feature Set, noch vom Tech-Stack, also 10 Jahre in der Produktentwicklung ist ja eine Ewigkeit. Wir haben damals auch noch mit einem riesen Java-Monolithen gearbeitet. Mittlerweile ist das alles modern. Und so hat sich das halt alles weiterentwickelt. Und Avito ist einfach eine Chance, auf einer grünen Wiese neu zu starten. Mit den Learnings, die wir die letzten 10 Jahre quasi hatten. Wir wissen ja mittlerweile das heißt, ganz genau, welches Produkt wir bauen wollen. Das wussten wir vor 10 Jahren noch nicht.
Ist es jetzt auch, also ich habe mich jetzt gefragt, also eine von meinen Fragen ist es, gleiche Technik, andere Ansprache, weil das Design sieht ja auch komplett anders aus. Also jetzt wie eure vorhandene Designsprache. Aber du hast ja jetzt schon beschrieben, ihr habt auch die Technik dann neu gemacht.
Also das ist alles sowieso noch Work in Progress. Also wir haben mit Avito begonnen vor circa einem Jahr. Da ist die erste Idee dazu aufgekommen, wo wir gesagt haben, entweder wir schreiben jetzt Appointment neu und versuchen das auf einen modernen Stack zu bringen. Oder die Alternative war, okay, wir bauen ein zweites Produkt, ein zweites Standbein für die Company. Und daraus ist dann, wie gesagt, Avito entstanden. Avito, das Grundfeature-Set, also Terminverwaltung, Patientenakte, Abrechnung, wird dasselbe sein. Es wird ein bisschen weniger Deutschland-Österreich-Bezug bekommen, auch was Regulatorien angeht, was den Datenschutz angeht, GDPR und so weiter, ist natürlich schon ein Thema, aber nicht mehr so präsent, weil es halt für einen anderen Markt gedacht ist. Und natürlich auch mit einem ganz anderen Pricing. Also wir werden bei Avito sehr viel günstiger starten. Also momentan ist so ein bisschen die Daumen-IP $15 pro User pro Monat und halt wirklich auf die Basics runtergebrochen. Wir wollen mit Avito keine 60-Mann-Praxen haben, sondern wirklich die kleinen und dafür aber die Masse.
Und warum habt ihr das gemacht und nicht Appoint mit zu Appoint with kopiert und das Ganze für Tierärzte gemacht?
Weil es die spannendere Challenge ist, ganz ehrlich. Also natürlich, Appoint with, das Ganze in grün umzufärben, wäre natürlich No-Brainer. Aber wir haben auch gemerkt, mehr Spaß haben wir an einem neuen Produkt zu arbeiten. Und ich als Product Designer, es ist halt wahnsinnig schwierig. Ich schaue seit 10 Jahren auf selbe Interface drauf. Natürlich haben wir es immer wieder ein bisschen adaptiert und aktualisiert und modernisiert. Aber im Grunde ist das noch immer dieselbe Software wie vor 10 Jahren. Und ich brauche einfach ein bisschen Abwechslung, auch im Leben. Und deswegen schaut Avito auch so aus, wie Avito ausschaut. Es ist halt ein ganz, ganz anderer Stil, ein viel lockerer Stil und ein bisschen bunter als das, was Appointment ist. Appointment ist die klassische Arzt-Software, Medizinsoftware, blau natürlich.
Du hast jetzt erwähnt, kein GDPR, keine Regulatorik. Wie viel Pain ist es, so ein Produkt zu machen, wenn du in diesem regulierten Umfeld unterwegs bist? Und was bedeutet es in der Praxis? Also brauchst du eine ISO-Zertifizierung? Brauchst du andere Zertifizierungen? Musst du Pen-Testing machen? Du hast gesagt, ihr könnt euch die Daten der Kunden nicht anschauen. Jedes SaaS hat ja eigentlich so ein Impersonate-Feature. Ich nehme an, das gibt es dann da nicht. Damit du das nicht sehen kannst, was genau bedeutet es in der Praxis?
Ja, natürlich. Also wenn du mit Gesundheitsdaten hantierst, das ist neben Finanzinformationen wahrscheinlich das sensibelste oder vielleicht noch sensibler als Finanzinformationen zu jeder einzelnen Person. Wir haben mittlerweile, ich glaube, 1,2 Millionen Patientenakten bei uns im System und wir würden wahrscheinlich den Healthcare-Bereich nicht machen, wenn wir nicht die Expertise von Bernhard bei uns hätten, einfach in diesem Security-Bereich aus der Nationalbank, wie ich vorher schon erwähnt habe, dass das halt einfach auch Hand und Fuß hat. Also wir hatten mal einen Mitbewerber, das war relativ am Anfang 2016, 2017 oder so, den gibt es heute nicht mehr. Aber bei dem war es so, wenn du die Login-Maske, also Username-Passwort, freigelassen hast, warst du random bei einem Kunden drin. Die hatten irgendeine Mechanik, die das nicht verhindert hat. Und wir haben uns dann immer so ein bisschen durchgeklickt und haben geschaut. Und es war wirklich 100% der Zeit, wenn du E-Mail und Passwort freigelassen hast, warst du drin bei irgendjemandem. Random. Du schaffst es nicht, zweimal beim gleichen reinzukommen, aber das ist halt der Standard, mit dem viele arbeiten, die einfach null Bewusstsein für Datenschutz und Security und Co. haben, aber doch im medizinischen Bereich unterwegs sind. Und das war für uns damals auch beim Start, wo wir gesagt haben, das könnte eigentlich so ein typischer Mode sein, also so ein Burggraben auf Deutsch, so ein Alleinstellungsmerkmal quasi sein. Und so haben wir uns dann eigentlich auch rein getraut in diese Thematik. Also wir brauchen jetzt nicht unbedingt ISO-Zertifizierungen und so weiter, das ist so streng, ist es jetzt nicht. Wenn wir in Deutschland aber zum Beispiel mit den Kassen abrechnen wollen würden, was wir nicht tun, bräuchten wir eine KBV-Zertifizierung. Das ist natürlich auch immens aufwendig. Wenn wir was mit AI machen würden, müssten wir es zertifizieren lassen. Wenn wir irgendwelche Behandlungsratschläge geben würden, also es gibt in Österreich, also ein österreichisches Startup, das nennt sich Gesund, die haben wirklich ein Produkt, so ein AI-Behandlungsunterstützungstool quasi. Das heißt, du gibst deine Symptome an und der sagt dir, wie behandelst du diesen Patienten, so in die Richtung. Wenn wir das tun würden, müssten wir uns als Medizinklasse-Produkt klassifizieren lassen und damit hast du halt wirklich also 2 Vollzeitjobs, die nichts anderes machen als Zertifizierungen. Und das wollen wir explizit nicht. Also wir schauen schon, wir verwalten die Daten, aber wir geben jetzt keine Behandlungsinformationen, also Behandlungsempfehlungen oder so. Es kann nicht sein, okay, der hat jetzt Kopfweh und Halsweh und deswegen hat er das und du solltest ihm das geben, sondern es ist wirklich nur die endgültige Entscheidung und die Behandlung macht immer noch der Therapeut oder Arzt.
Okay, weil Daten habt ihr eine Menge, worauf ihr jetzt ein AI-Modell trainieren könntet wahrscheinlich.
Definitiv. Also es gibt natürlich, also es bewegt sich alles in Richtung AI, auch natürlich die Healthcare-Branche, wobei wir da noch relativ vorsichtig sind, weil man auch nicht weiß, wo sich das hinentwickelt. Es ist noch wenig reguliert beziehungsweise gar nicht reguliert. Und bevor wir da jetzt da groß Sprünge machen, schauen wir uns den ganzen Markt eher mal an und machen es aber eher gezielt. Also wir überlegen natürlich schon, in welche Richtung und wie es sinnvoll sein kann. So wie du sagst, wir haben wahnsinnig viele Daten. Wir haben wahnsinnig viele Daten, die sich in Statistiken auswerten lassen. Das ist einer der Feature-Requests, die wir immer wieder bekommen. Hey, ich hätte gern Reportings. Das Problem ist, du hast 2500 Praxen, das heißt, du hast 2500 unterschiedliche Anforderungen an Reportings, weil jeder will es ein bisschen anders haben. Somit haben wir das Feature noch nicht gebaut, aber mit AI wäre das schon eine Variante zu sagen, okay, ich habe hier so ein ChatGPT-Interface und tippe die Frage einfach ein und frage meine Appointment-Daten, hey, welcher Patient kommt eigentlich am häufigsten? Was mache ich für einen durchschnittlichen Umsatz pro Patient? Wie ist meine Auslastung der letzten 6 Wochen? Und da finde ich diesen AI-Ansatz schon wahnsinnig spannend. Ist jetzt nichts, was wir bereits im Produkt haben, aber das sind so Konzepte, mit denen wir uns immer wieder beschäftigen, wo man sagt, okay, dort hätte dieses Thema wirklich einen Mehrwert auch für unsere Kunden. Sie müssen nichts Neues lernen, es ist keine Hexerei dazwischen, es ist regulatorisch kein Problem, weil die Daten sowieso da sind. Wir würden das lokale Modell quasi trainieren. Also es gibt schon Potenzial, aber bis jetzt ist das bei uns noch nicht drin.
Wie sieht denn euer Tech-Stack so generell aus? Du hast erzählt, du bist da Basecamp-Nutzer und Fan der beiden Buben, seid ihr dann auf Ruby on Rails. Du hast auch Java angesprochen, historisch bedingt. Also mit was baut ihr aktuell eure Produkte?
Da bin ich wahrscheinlich der Falsche. Bernhard könnte dir wahrscheinlich jetzt 6 Stunden lang einen Monolog halten darüber, was wir alles tun. Aber wir verwenden kein Ruby, interessanterweise. Wir haben wirklich mit Java gestartet, sind jetzt hauptsächlich auf JavaScript und schieß mich tot bei Next.js, glaube ich. Das ist jetzt so das neue heiße Ding. TypeScript und Angular, also für Frontend. Ich glaube, das ist das, was ich dir zum Tech-Stack sagen kann. Zumindest vom Technischen. Rein organisatorisch, wir verwenden Basecamp für so gut wie alles. Also dort ist wirklich die ganze Company drinnen. Es ist sehr opinionated Software. Es hat sehr lang gedauert, bis ich das Team davon überzeugen konnte, das so mal auszuprobieren. Wir hatten vorher Jira, natürlich. Unglaublich, die Hölle. Wir hatten Notion, eine eigene gestrickte Database, die dann auch einfach viel zu kompliziert geworden ist. Und wir haben dann irgendwann einmal gesagt, okay, wir müssen unseren ganzen Workflow simplifizieren. Und das war dann der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, probieren wir Basecamp vielleicht doch mal aus. Und das machen wir jetzt eigentlich seit 4 Jahren. Und seitdem ist eigentlich die ganze Company auf Basecamp. Wir haben noch legacy-mäßig, leider, muss ich dazu sagen, Slack in Verwendung, weil das einfach die unkomplizierteste Chat-Variante ist und alle sind Slack gewohnt und deswegen hängt das nach wie vor ein bisschen bei uns drinnen im Tech-Stack. Wir haben Intercom für Kundensupport, wir haben Zendesk Sell als CRM. Das war früher, hat das geheißen Base, glaube ich, bevor das von Zendesk gekauft worden ist. Das ist ein sehr, sehr unbekanntes CRM, aber wir sind super happy, weil es einfach eine API-Schnittstelle gibt, mit der man super arbeiten kann. Payments natürlich Stripe und ich glaube, das war's ziemlich.
Interessant. Also Basecamp hat ja jetzt auch mit dem Once-Modell diesen Chat gelauncht. Ich weiß gerade den Namen nicht mehr.
Campfire.
Ja, Campfire, danke. Aber den habt ihr nicht am Start aktuell. Bist du noch nicht so weit?
Da sind wir noch nicht so weit. Also ich habe es vor 2 Jahren oder damals, wie es halt rausgekommen ist, mal ausprobiert bei uns lokal. Mario ist ein großer Fan davon. Also der wäre sehr happy, wenn wir Campfire verwenden würden. Aber es hat sich aber noch nicht durchgesetzt bei uns. Also Slack ist einfach so ein Gewohnheitstool, weißt du? Ja, wenn die Leute das jetzt seit Jahren verwenden, es hat einfach so einen Login-Effekt, den ich verstehe ihn nicht, weil ich finde, Slack ist einfach mittlerweile so überladen und unnötig kompliziert. Aber ja, es ist, was es ist.
Nichts die anderen Sachen nicht aus. Weißt du, wie funktioniert das? Würde mich noch interessieren oder interessiert die Hörerin ja auch wahrscheinlich jetzt, wenn es um so Gesundheitsdaten geht, wo speichert ihr die Daten? Also gibt es dort selbstbetriebene Datenbanken? Und ihr habt ja auch Kunden in der Schweiz. Gibt es da nicht auch gewisse Regularien, die jetzt wieder komplett anders sind wie Österreich und Deutschland?
Ja, also in der Schweiz ist es so, die haben grundsätzlich ihr eigenes Ding, basierend aber auf dem DSGVO. Also es gibt zwar was Eigenes in der Schweiz, aber die Requirements sind ziemlich dieselben wie von der DSGVO. Es heißt nur anders, ich weiß es nicht auswendig wie, aber das ist ziemlich das Gleiche. Was das Datenhosting angeht, die Frage kriegen wir natürlich auch immer wieder. Und wenn wir dann sagen, ja, AWS, werden die Augen immer ganz groß. aber man kann AWS schon für Gesundheitsdaten verwenden, wenn man weiß wie. Da bin ich jetzt wahrscheinlich auch der falsche Ansprechpartner dafür, aber Bernhard ist da auch wahnsinnig aktiv, was diese AWS-Szene angeht. Er ist auch AWS-Ambassador in Österreich und hat die Infrastruktur quasi so aufgesetzt, dass das durchaus legitim ist, dass Gesundheitsdaten in der AWS gespeichert werden. Das geht natürlich nicht mit Out-of-the-Box-Mitteln. Also da wäre ich wahrscheinlich
sehr vorsichtig. Dann musst du die Daten verschlüsseln, ja.
Ja, genau. Also das ist eines der Dinge. Du musst natürlich die Data Center auf Europa begrenzen. Das ist auch so ein Ding, das auf jeden Fall notwendig ist. Wir haben es jetzt momentan in Deutschland und Frankreich gespiegelt, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Das heißt, selbst wenn jetzt in Deutschland irgendwie das Data Center krachen geht, haben wir die Daten trotzdem noch als Backup in einer zweiten physikalischen Location. Das ist auch immer wahnsinnig wichtig.
Mhm. Vielleicht fühlst du dich bei Marketing und Vertrieb etwas mehr wohl. Das ist ja, ein paar Sachen haben wir schon angesprochen. 70% war die Zahl, die hast du, glaube ich, genannt, kommen über Weiterempfehlungen. Dann ist ja, finde ich es trotzdem überraschend, was ihr alles in der Marketing-Ecke macht. Du hast angesprochen, ihr habt den eigenen Podcast oder gibt es gerade zwei. Ich habe zumindest zwei gefunden, ich weiß nicht, ob es die beiden noch gibt. Hashtag Physio, Hashtag Praxis. Mhm. Dann gibt es einen Newsletter. Es gibt ein kostenloses E-Book, was wahrscheinlich so ein Funnel-Objekt ist, Mein Weg zum Physiotherapeuten für Neugründer. Finde ich spannend. Wie spielt das alles zusammen? Ich glaube, du hast da die Spotify-Playlist, hast du schon angesprochen, die verlinke ich auf jeden Fall. Finde ich auf jeden Fall eine witzige Sache. Gibt auch was mit Inneneinrichtung für die Praxis, einen Artikel. Genau. Also jetzt habe ich schon viel erzählt, ein eigenes Blog habt ihr für SEO wahrscheinlich. Dafür, dass ihr 70% mit Weiterempfehlungen macht, sind es doch aber schon ganz schön viele Aktivitäten. Wie investiert ihr da die Zeit rein und was macht ihr noch, was ich jetzt nicht aufgezählt habe?
Ja, natürlich. Also viel von dem Ding ist einfach entstanden, weil wir gesagt haben, wir haben Lust darauf, das zu machen. Dieses E-Book beispielsweise, das ist von dem ehemaligen Kunden oder von dem Kunden von uns, er ist nach wie vor Kunde, der unseren Blog damals verfolgt hat, der unsere Company cool gefunden hat und gesagt hat, hey, können wir eventuell irgendwie was gemeinsam machen? Ich finde das cool, was ihr macht. Und die Idee war dann einfach dieses E-Book, Mein Weg in die Selbstständigkeit. Das sind irgendwie 8 Kapitel oder so, wo es halt wirklich von der Gründung bis hin zu Steuerthemen und so weiter geht. Und das als E-Book, so wie du sagst, das Leadfunnel. Daraus ist dann der Podcast entstanden. Das ist dieser Hashtag Physio Podcast. Das heißt, der Inhalt dieses E-Books einfach noch einmal in Podcast-Form mit zwei anderen unserer Kunden, die halt einfach diese Themen durchdiskutieren aus der zweiten Perspektive, mehr oder weniger. Und aus dem heraus ist dann eigentlich die Idee entstanden, hey, das funktioniert gut, die Leute nehmen das gut an. Wieso machen wir nicht gleich ein Magazin aus dem Ganzen? Und haben dann hashtagpraxis.com die Domain gekauft und darauf rennt jetzt da quasi ein Gesundheitsmagazin für Therapeuten, das auch wir betreuen. Wir haben auch jemanden Vollzeit dafür eingestellt, eine Autorin, Redakteurin, nicht Autorin, so, die Vollzeit dieses Ding betreibt. Einfach aus dem Grund, weil wir Lust drauf hatten, das auszuprobieren. Und ich glaube, das ist was, das auch ein Bootstrap-Unternehmen, ein profitables Bootstrap-Unternehmen irgendwie ausmacht, diese Experimente sich auch anzutun und auch leisten zu können. Natürlich, wir verdienen jetzt mit Hashtag Praxis nichts. Bis jetzt ist auch erst ein paar Monate alt. Aber dadurch, dass das Appointment an sich profitabel ist, können wir solche Dinge ausprobieren, die uns Spaß machen, die vielleicht ein bisschen out of the box gedacht sind. Und das finden die Kunden dann auch wieder interessant und spannend. Also wir haben jetzt wahrscheinlich noch keinen Kunden über hashtagpraxis.com direkt bekommen, aber es ist immer wieder cool, auch in Support Cases dann sagen zu können, hey, dich interessiert Praxiseinrichtung, Interior Design oder so irgendwas, da ist der Link von unserem Magazin, lies das mal durch. Und die Leute appreciaten das dann auch wahnsinnig, dass man sich einfach mit dem Thema auseinandersetzt und wir kommen nicht aus dem Therapeuten- oder Gesundheitsbereich, aber versuchen trotzdem irgendwie diesen Need bei den Leuten abzudecken und zu schauen, was können wir eigentlich noch anbieten, das sonst nicht wirklich am Markt ist.
Das Schwierige an den Bootstrappern ist ja auch, die müssen dann irgendwann erkennen, wann es genug ist, mit Zeit reinstecken, ohne dass sich's lohnt.
Ja.
Also wie lange würdest du da jetzt Zeit reinstecken und Geld? Wie viel habt ihr schon gemacht, was nicht funktioniert hat?
Ich glaube, wir haben alles gemacht, was nicht funktioniert hat. Also vor allem die ersten Jahre waren halt wirklich so alles durchprobiert, von Türklinken putzen über Cold Calling. Wir hatten eine Cold Calling Agentur sogar, die haben irgendwie 40, 50, 60 Anrufe pro Tag gemacht. Es hat nichts davon funktioniert.
Also
wir sind wirklich eine harte Schule gegangen und haben wirklich alles ausprobiert und sind mit allem gescheitert. Und Hashtag Praxis interessanterweise hat wirklich eine harte Deadline. Das schauen wir uns jetzt noch bis Ende des Jahres an und werden dann entscheiden, wie es mit diesem Produkt weitergeht. Entweder es funktioniert und der Traffic wird hoch genug, dass man sagt, okay, es lohnt sich, das weiter zu betreiben. Die andere Variante wäre, es ein bisschen runterzufahren. Wir schreiben momentan 4 Artikel pro Woche, dass man halt daraus irgendwie 2 macht und Angela, die momentan dafür zuständig ist, bei uns anderweitig einsetzt. Und die dritte Variante ist einfach zu sagen, okay, war nett, aber hat nicht funktioniert, wir drehen das wieder ab. Also ich glaube, es ist so, wie du sagst, es ist schon sehr wichtig, seine Deadline zu kennen und irgendwann diesen Punkt zu erreichen, wo man sagt, lohnt sich das jetzt oder nicht? Und ich glaube, das ist auch ein Fehler, den wir früher gemacht haben, wo man einfach drauf losgearbeitet haben, ohne irgendwie einen Plan zu haben, was ist eigentlich Erfolg mit dieser Kampagne oder wie sieht Erfolg mit dieser Kampagne oder mit diesem Ding aus. Beim Podcast hat sich dann Gott sei Dank so entwickelt, dass die Downloadzahlen wirklich gut sind. Auch heute noch die alten Folgen sehr gern gehört werden, vor allem mein Weg in die Selbstständigkeit ist halt auch eine wahnsinnig coole Quelle für Leute, die eben gerade in der Selbstständigkeit starten wollen. Die neuen Episoden von unserem Podcast, Hashtag Praxis Podcast, da geht es jetzt eher um die Praxisführung. Also wir hatten Gespräche mit Leuten wie Steuerberater, unser Steuerberater interessanterweise, hat auch so Einblick gegeben in, worauf muss ich achten. Wir hatten Gespräche mit Leuten, die ein Personal Training Studio aufgebaut haben, von einem Standort auf 5 Standorte, wie sich das weiterentwickelt hat, worauf man achten muss bei solchen Dingen und so weiter. Also es sind schon sehr nischige Themen, aber durchaus spannend für unsere Zielgruppe.
Ja, interessant. Kannst du bei Podcast messen, wie da die Conversion rüber ins Produkt ist oder ist es da jetzt nicht so wichtig?
Es ist uns nicht so wichtig. Uns geht es eher um das Brandbuilding, um ehrlich zu sein. Wir haben kurz einmal überlegt, ob wir vielleicht beim Podcast ganz hinten irgendwo in der Mitte so eine kleine Werbeeinschaltung machen. Hey, 5% auf Appointment für die ersten 12 Monate oder so, damit wir halt tracken können, wie erfolgreich ist das. Mhm. Haben uns dann aber eigentlich dagegen entschieden. Es ist keine Verkaufsveranstaltung und das möchten wir auch so beibehalten. Es ist wirklich eine reine Informationsplattform und wir wollen einfach, dass die Leute diesen Bezug zu uns haben. Wir helfen den Leuten. Also wir sind wirklich nicht die Company, die dir jetzt jeden Euro aus der Tasche ziehen will, sondern wir wollen, dass du erfolgreich bist, weil dann sind wir auch erfolgreich. Hm.
Du hattest ja, um jetzt zum Anfang zurückzukommen, erwähnt, dass du die SWOT.io-Folge nochmal gehört hast. Da sind wir auch 10 Minuten in das Thema Webinare eingetaucht, was ich super spannend fand, was die Kollegen da machen. Ist es bei euch was auf der Agenda steht? Wo bekommt ihr noch Neukunden her? Ja. Macht ihr dann alles, was digital ist oder auch mal so Messen, Messebesuche und solche Themen?
Wir machen immer wieder Veranstaltungen, wo wir wirklich als Aussteller hingehen, aber das ist wirklich, die kann man an einer Hand pro Jahr abzählen. Also das ist ein Job, den hasse ich. Also wirklich auf Events zu gehen, den ganzen Tag irgendwie die Füße in den Bauch zu stehen und darauf zu hoffen, dass in der Pause irgendjemand 30 Minuten Zeit hat, um mit dir zu reden. Aber natürlich, das ist das Brandbuilding, wir machen das sehr gezielt. Also so wie das Event jetzt in Hallstatt, das ist einer unserer ersten Kunden gewesen, damals 2016, und der hat eben Sponsoren gesucht und gesagt, okay, ja, wir fahren gerne hin, weil halt genau unsere Zielgruppe dort ist. Lustigerweise haben wir dann auch schon einen kurzen Vortrag gehabt, so 20 Minuten oder so, und meine Frage war halt ganz eingangs, und wer kennt Appointment, wer verwendet Appointment? Und ich habe halt damit gerechnet, okay, es sind halt so, keine Ahnung, 10, 15 Leute oder so da, weil man sie halt vom Sehen irgendwie kennt. Und irgendwie ist der halbe Raum hat aufgezeigt. Das war schon ein ziemlich flashiger Moment auch. Aber grundsätzlich Events und physikalisches Ding ist jetzt dann nicht unbedingt unsere Lieblingsbeschäftigung, sagen wir so. Deswegen lassen wir das auch ein bisschen außen vor. Und ich habe jetzt leider den ersten Teil der Frage vergessen, sorry.
Ja, Webinare, ob er jetzt in Webinare geht. Weil sind das so Sachen, die digital passieren, die skalieren ja vielleicht besser wie so ein Messe, wenn man Aussteller ist auf einer Messe. Ne? Das heißt, wenn du dann zu zweit bist an einem Stand, dann kannst du ja immer nur eine gewisse Anzahl an Menschen abfertigen beim Webinar.
Genau. Ist das anders? Ja, Webinar ist auch lustig. Das ist auch aus diesem Hallstatt-Event interessanterweise entstanden, weil wir dort natürlich die Gelegenheit hatten, beim Abendessen auch mit Kunden zu sprechen, beim Drink mit Kunden zu sprechen. Und wir sind eigentlich draufgekommen, die Leute sind super happy mit unserem Produkt. Sie verwenden aber nur 50% davon. Sie wissen teilweise gar nicht, was für Funktionalität dahinter steckt. Und das war so irgendwie dieser Startgedanke bei mir, und sagt, irgendwie müssen wir den Leuten das beibringen, und zwar in einem Format, wo sie sich keine Zeit nehmen müssen dafür. Unser Helpcenter ist natürlich wahnsinnig ausführlich, aber bring mal jemanden dort rein, um durchzulesen, was das Ding alles kann. Das kriegst du nicht hin. Und dann ist eben dann habe ich die Podcast-Folge mit Johannes gehört und dann dachte ich mir, hey, Kundenseminare, das wäre ja cool, oder? Wenn man einfach so 20 Minuten, wirklich ganz, ganz kurze Dinge. So funktioniert der Kalender, Basics, dann gibt es vielleicht ein zweites Webinar, wo wir darüber sprechen. So funktioniert der Kalender für Profis mit den ganzen Features, die vielleicht nicht jeder kennt oder nicht jeder weiß. Mhm. Deswegen hatte ich dann auch, ich habe dann Johannes auf LinkedIn geschrieben, der hat mich dann mit seinem Webinar-Spezialisten connected, mit dem hatte ich letzten Freitag einen Call. War wahnsinnig spannend, dort über den Tech-Stack von denen zu reden und faszinierend, wie die das mittlerweile machen. Aber Webinare ist ein Thema, das bei uns momentan sehr, sehr heiß ist, und an dem arbeite ich jetzt gerade an so einem kleinen Konzept. Ich habe jetzt 8 Episoden oder so einmal die Basics, um einfach die Kunden abzuholen und denen ein bisschen mehr Tipps und Tricks mitzugeben in der Verwendung von Appointment. Wenn das gut funktioniert, kann ich mir durchaus auch vorstellen, dass wir das als Sales-Kanal versuchen zu verwenden oder zumindest als Lead-Generator, dass man einfach sagt, wir haben vielleicht Gast-Speaker oder so, die halt über bestimmte Themen sprechen, das einfach nur powered by Appointment ist zum Beispiel. Also das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen.
Naja, finde ich interessant. Da schickst du dann deinen bisherigen Kunden einen Newsletter mit einer Einladung zum Webinar jetzt erstmal.
Genau.
So probier das aus und dann
genau. Kannst
du dir überlegen, wie es angekommen ist und das dann hochskalieren auf externe Kunden.
Also wir werden jetzt nicht alle 8 Webinar-Episoden super High Quality produzieren, sondern wir werden mal zwei machen, schauen, wie das angenommen wird und wenn es funktioniert, dann quasi die nächsten Schritte gehen. Weil das ist auch so ein Fehler, den wir früher immer gemacht haben, wo wir wirklich sagen, wir bauen einmal 100% von dem Ding, investieren wahnsinnig viel Zeit und im Endeffekt nach 2 Tagen hast du eigentlich schon gewusst, funktioniert nicht. Typisches Beispiel Bodycharts. Also Bodycharts V1, von der wir vorher gesprochen haben, das war ein Riesenfail für uns und heute noch peinlich. Und ich glaube, es gibt bei uns im Appointment-Blog sogar einen Artikel drüber. Ich habe da mal irgendwas drüber geschrieben, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Den kannst du mir noch schicken, dann packe ich dir in die Shownotes auf jeden
Fall. Perfekt.
Du hast kurz schon angesprochen, dass ihr 4 Gründer ursprünglich wart. Heute stehst du alleine im Impressum, habe ich gesehen, als Geschäftsführer. Aber die anderen 3 sind noch als Gesellschafter mit dabei. Oder wie sieht es da mittlerweile aus?
Ja, also im Grunde genommen, wir sind eigentlich sogar 5 Gründer. Wir haben noch einen Rechtsanwalt, den Thomas, bei uns damals bei der Firmengründung mitgenommen, weil wir uns gedacht haben, wir sind im Gesundheitsbereich, da ist der rechtliche Rahmen doch relativ eng und ich habe ein besseres Gefühl, wenn wir jemanden an Bord haben, der quasi eine Inhouse-Rechtsabteilung für uns ist, als wenn wir jedes Mal zu einer Kanzlei laufen müssen. Und Thomas hat sich dann über Bekannte so irgendwie ergeben, hat gesagt, er würde gerne mal mit Startups und so weiter. Und der hat momentan 4% vom Unternehmen, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Haben damals, wie wir die GmbH gegründet haben, auch alle als Einzelpersonen die Shares gehalten. Mittlerweile, seit ein paar Jahren, hat sich die Struktur aber so geändert, dass jeder von uns eine Holding-Company hat. Deswegen bin auch nur mehr ich quasi der Geschäftsführer im Impressum und die anderen sind mit ihren Holding-Companies beteiligt, einfach als Gesellschaft.
Okay.
Aber nicht mehr als natürliche Person, sondern als juristische Person.
Okay. Wie teilt ihr euch die Themen auf? Also du hast schon ein bisschen, ist jetzt schon angeklungen, es gibt jemanden, der macht mehr Technik, es gibt jemanden wie du, der macht mehr Product und Podcast.
Genau.
Also habt ihr da so die eine harte Trennung der Themen und wie wichtig ist es, zu viert zu sein? Du hast da angesprochen, es war jetzt während der Gründungsjahre super wichtig, weil immer jemand anderes dieses 4 Monate Deadline verlängert hat, damit er weitermacht. Wie ist es heute?
Ja, also die Aufteilung der Aufgaben ist grundsätzlich natürlich immer noch dieselbe. Also wir haben den Bernhard, der macht bei uns sehr, sehr stark Backend-Entwicklung. Christopher ist unser Frontend-Developer, also Head of Frontend-Development, wenn man bei 3 Leuten Head of sprechen kann. Der Mario macht sehr viel Marketing, Sales und so Customer-Success-Thematiken. Und ich bin quasi das Mädchen für alles und kümmere mich um alles, was sonst irgendwie so anfällt rund um das Business. Mein ursprünglicher Hauptjob, wie gesagt, ist eigentlich dieses Product Design und Product Development. Das geht aber immer mehr in den Hintergrund, weil es halt doch immer wieder Themen wie Podcast Recordings geht oder halt wirklich Jahresabschlüsse und lauter solche Dinge, die du halt als Geschäftsführer irgendwie machen musst, geht natürlich von der Zeit weg von den Dingen, die ich eigentlich machen will, nämlich das Product weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, wieso wir versuchen, die Company so klein wie möglich zu halten, um eben diesen Overhead nicht unnötig größer zu machen.
Wie arbeitet ihr so? Habt ihr, du hast gesagt Slack, arbeitet ihr, du ziehst jetzt aufs Land, also arbeitet ihr remote, habt ihr noch ein Büro? Seid ihr da auf dem Basecamp Way? Da gibt es auch ein tolles Buch über Remote-Arbeit. Wie macht ihr das?
Also ich arbeite remote seit 2008, lange bevor es den Begriff digitaler Nomade quasi gegeben hat, glaube ich, habe ich das schon gemacht. Also mein erster Trip war damals, ich habe mich selbstständig gemacht und das erste, wo ich mir gedacht habe, hey, selbstständig, du kannst machen, was du willst, geh mal nach Australien für 2 Monate. Und das war dann eigentlich so der Kickoff für dieses, wo ich gemerkt habe, okay, ich brauche einen Laptop und ich brauche irgendwo eine Internetverbindung und damit bin ich in Business. Und das hat sich über die Jahre eigentlich nie geändert. Ich hatte immer Homeoffice und als wir dann Appointment gegründet haben, war auch von Tag 1 klar, es wird eine Remote Company. Wir wollen kein Büro haben. Wir wollen, dass jeder die Flexibilität hat zu arbeiten, von wo aus er will. Ich bin jemand, der den Winter, wie soll man das jetzt freundlich ausdrücken, nicht mag. Und war dann eigentlich auch immer von November, Dezember bis März eigentlich irgendwo, wo es warm ist und bin dann im Frühling wieder zurückgekommen, wo es dann auch in Österreich wieder warm wird. Und so ist das irgendwie ganz natürlich entstanden, dass wir nie ein Office hatten, dass es schon immer remote war, dass es schon immer asynchron war, dass es jetzt mit Basecamp, mit der Arbeitsweise, die wir da etabliert haben, natürlich noch viel mehr asynchron, weil wir wahnsinnig viel schreiben und sehr wenige Meetings haben. Also es gibt einmal die Woche das Appoint-Meet, also jeden Mittwoch, wo es dann quasi einfach alle, so eine Art Coffee-Call im Endeffekt. Man sieht einmal die Kollegen wieder und es gibt immer wieder so Themen, die man kurz besprechen möchte. Das dauert dann meistens eine Stunde. Und genau, so ist unsere Arbeitsweise. Einmal im Jahr gibt es dann auch eine Vacation, wo man wirklich alle schnappen und irgendwo hinfliegen oder fahren. Da bin ich jetzt auch gerade wieder am Planen, wo es dieses Jahr hingeht. Und ansonsten gibt es regelmäßige Team-Events. Also wir versuchen so alle 2 Monate das ganze Team mal zusammenbekommen. Das ist organisatorisch gar nicht so einfach, mit Kindern teilweise. Und wir haben eine Mitarbeiterin, die wohnt in Malaga. Das heißt, da ist auch jedes Mal immer hin und her fliegen angesagt. Und von daher ist auch das Aufwand, der immer wieder auftaucht bei mir.
Oder halt Offsite in Malaga.
Ja, bin ich, ehrlicherweise habe ich jetzt momentan gerade auf meiner Liste, ob wir Nicole nicht mal besuchen fliegen.
Ja, macht ja auch Sinn. Ja, in dem Umfeld, wo ihr unterwegs seid, ist ja jetzt wahrscheinlich auch, du hast ja vorhin auch die großen alten Player angesprochen, ist da mal jemand auf euch zugekommen und hat gesagt, hey, wir finden das cool, was ihr macht und es könnte ja unsere Zukunft sein. Wir würden gern in eure Firma investieren oder euch übernehmen.
Ja, das gab es ganz am Anfang interessanterweise, eben weil ich aus dieser CGM-Kundenwelt, also CGM war ein Kunde von mir, die Compi Group, haben dann irgendwie mitbekommen, dass wir Appointment gestartet haben, dass das mehr oder weniger schlecht rennt zu der Zeit und sie wollten uns aber mal anschauen, was wir denn eigentlich so tun. Wir wurden in dem Meeting dann eigentlich mehr belächelt als sonst was und das war es eigentlich auch schon. Also das war der einzige von damals, der wie gesagt hat, hey, könnten wir eventuell mal schauen. Interessanterweise die Investoren, die uns damals abgelehnt haben, also so 2015, 2016 mit dem Argument, ja, baut's mal und dann können wir schauen. Und wo wir dann gesagt haben, ja, aber damit wir bauen können, brauchen wir Geld. Die kommen jetzt dann schon langsam auf LinkedIn wieder alle auf mich zu und sagen, hey, ich habe gesehen, euch gibt's noch immer, ihr seid profitabel, wollen wir nicht mal reden? Worauf meine Antwort dann eigentlich immer ist, nö, der Zug ist quasi abgefahren. Also es gibt schon immer wieder so Kontaktaufnahmen, vor allem wenn man jetzt irgendwelche Revenue-Zahlen oder so auf LinkedIn shared, dann ist die Inbox dann eigentlich immer ganz voll mit, hey, können wir nicht doch nochmal sprechen?
Und warum sagst aber, du also ist ja jetzt nach 10 Jahren, es gibt ja auch Leute, die werden irgendwann müde, wenn sie immer das gleiche Produkt bauen. Gut, ihr baut jetzt ein Schwesterprodukt sozusagen, das ist dann vielleicht der Ausweg für euch. Aber ist es nicht was, wo man irgendwann vielleicht mal sagt, okay, es ist genug, ich kenne das UI auswendig, ich träume nachts davon, ich möchte mal was anderes machen.
Wie stehst du da? Also diese Momente hast du immer wieder, aber im Grunde, es macht jedem von uns aber so wahnsinnig viel Spaß, an dem eigenen Business zu arbeiten. Und momentan ist es zumindest so, dass man, ich glaube, es gibt kein Angebot, wo wir sagen würden, ja, nimm und geh quasi. Ich glaube, dass wir durchaus noch so viel Wachstumspotenzial über die nächsten Jahre haben, wenn wir dann irgendwann einmal von Acquisition-Preisen von irgendwie so 20, 30 Millionen sprechen, dann wird wahrscheinlich jeder schwacher werden, aber da sind wir einfach noch nicht. Und solange das Arbeiten Spaß macht, und das war schon immer so, also auch in meiner Selbstständigkeit, unabhängig von Appointment, ich habe immer versucht, Spaß am Arbeiten zu haben. Das heißt, ich habe auch Kunden von mir aus gekündigt, mit denen es aber auch keinen Spaß gemacht hat. Und da ist mir dann zwar Geld durch die Lappen gegangen, aber ich habe meinen Seelenfrieden. Und das war mir immer schon viel wichtiger als jetzt die Zahl, die wirklich im Konto steht.
Verstehe ich auch. Du hast ja aber auch so ein paar Talsohlen durchlebt. War das da das Wichtigste, dass ihr eben zu viert gewesen seid und dass du dich darauf verlassen konntest, dass einer schon dabei ist, der sagt weiter so? Also das stelle ich mir jetzt, wenn du das alleine gemacht hättest, hättest du ja vielleicht viel früher aufgegeben.
Auf jeden Fall. Also alleine oder auch zu zweit oder vielleicht sogar zu dritt wären wir definitiv nicht so weit gekommen, wie wir jetzt sind. Das Founding-Team, das wir haben, natürlich, es ist wie eine Ehe, vor allem zwischen Bernhard und mir. Also wir arbeiten jetzt seit 25 Jahren zusammen. Da kracht es natürlich hin und wieder. Also das ist dann, es war teilweise auch wirklich für die Leute, die uns noch nicht so lange gekannt haben und dann irgendwie später ins Team dazugekommen sind, wenn Bernhard und ich mal zusammen clashen, dann auch ordentlich. Aber man kennt sich mittlerweile einfach so gut. Also und dieses immer wieder Pushen von einem der vier ist schon, glaube ich, einer der ausschlaggebenden Gründe, wieso wir eigentlich noch immer da sind. Und allein die Tatsache, dass wir noch da sind, nach 10 Jahren, wenn man sich ein bisschen die wirtschaftliche Lage anschaut, allein das ist ja schon ein Erfolg an sich.
Ja, ich denke, auf jeden Fall. Du hast ja auch vieles erzählt, warum es auch gut gelaufen ist. Hast du, also du hast ein bisschen auch Vorerfahrung von Startups. Wie spielt das für dich mit rein in die Entscheidung zu bootstrappen? Und was sind für dich jetzt, kamen ja jetzt viele Vorteile raus, aber was ist so für dich nochmal, was sind so die Kernpunkte, weshalb das der richtige Weg für euch ist?
Die Freiheit auf jeden Fall. Also ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch. Deswegen habe ich mich auch sehr, sehr, sehr früh selbstständig gemacht. Ich war noch nie so wirklich dieser konforme Typ. Ich habe auch die Schule abgebrochen. Ich musste die 7. Klasse 3-mal wiederholen, einfach aufgrund von Sturheit, glaube ich. und habe immer schon meinen eigenen Weg irgendwie versucht zu finden. Und ich glaube, dass du mit Investoren genau diesen Weg einfach zumachst. Also du kannst natürlich dein eigenes Produkt bauen, aber du hast immer jemanden, der jede Entscheidung in die Waagschale wirft. Und es ist dann auch oft so, also ich kenne genug Founder, die haben 50 Millionen, 80 Millionen an Funding bekommen und haben dann einen riesen Exit gehabt, aber im Prinzip ist nichts davon übrig geblieben, verhältnismäßig. Also die steigen halt dann mit 1 Million aus oder mit 1,5 Millionen, während alle anderen quasi sich dumm und dämlich verdienen am Produkt, an dem du jetzt die letzten 10, 15 Jahre gearbeitet hast. Ich finde, das ist einfach der falsche Ansatz. Und natürlich, wir sind jetzt kein Hypergrowth-Startup, also wir werden das jetzt nicht, diesen typischen Hockeystick werden wir wahrscheinlich nicht erreichen mit unserem Business, aber wir haben seit 5 Jahren kontinuierlich 30% Growth jedes Jahr. Und das ist durchaus was, wo, glaube ich, sehr, sehr viele VC-Founder neidisch draufschauen, weil wir einfach keinen Stress damit haben. Also wir haben nicht diesen externen Druck, sondern können das Produkt so bauen, wie wir wollen. Die Features bauen, die wir wollen, diese Side-Businesses aufbauen, wie wir wollen. Und du hast niemanden, der sagt, nö, du hast jetzt von mir Geld bekommen, du machst gefälligst das, worauf wir uns geeinigt haben.
Habt ihr Mentoren außerhalb von euch vier, die euch da, und du hast den Rechtsanwalt angesprochen, gibt's noch jemand anderes, der euch da hilft dann aus in der Wiener SaaS? Da gab's ja auch so mal habe ich das nicht auch von dem Michael gelernt, dass es damals so eine SaaS-Club oder sowas gab, wo man sich getroffen hat. Als SaaS-Founder hilft man sich da gegenseitig oder macht ihr das alles unter euch vier aus?
Also wir haben den Großteil unter uns vier ausgemacht. Es gab natürlich so 1, 2 Personen, wo man jetzt wirklich, wenn man sagt, wir hatten ein Sales-Problem zum Beispiel. Ich kenne jemanden, der international Sales sehr, sehr viel gemacht hat. Der ist jetzt auch schon, wie alt ist er? 55 oder so. Also der hat wahnsinnig viel Erfahrung in dem Thema. Da tauscht man sich natürlich immer wieder aus. Aber mir fällt jetzt eigentlich sonst niemand ein, wo man sagt, wir würden den wirklich als Mentor sehen. Ich bin aber eigentlich ein großer Fan von Mentorship. Man muss es halt richtig machen. Du brauchst Leute, die irgendwie 1, 2 Schritte vor dir sind und nicht an Elon Musk als Mentor. Der kann sich nicht in dein Business reinversetzen. Und genau das ist auch das Problem mit vielen Investoren, die dann sagen, ja, wir sind hands-on und wir helfen euch und so weiter. Aber die haben keine Ahnung von dieser Dimension, in der das Business für gewöhnlich ist. Also wenn ich jetzt so sage, wir haben irgendwie, keine Ahnung, 100, 200.000 Revenue und so ein bisschen die ersten Anzeichen davon, dass das ein gutes Produkt ist. Ein VC, der irgendwie 250 Millionen verwaltet, wird dir nicht unbedingt helfen können in dem Bereich. Und das ist halt oft dieser Irrglaube, die glauben, sie haben einfach die Weisheit mit Löffeln gefressen, ist aber dann einfach, natürlich hat es für sie funktioniert, ist eine, wie heißt das, Survivorship Bias natürlich sehr, sehr viel. Aber wirklich die dir am meisten Tipps geben können, sind die 1, 2 Schritte vor dir sind, glaube ich.
Und da gibt's welche, mit denen du gerade aktiv arbeitest oder eher nicht?
Aktiv momentan nicht. Ich finde Johannes zum Beispiel von Spot.io, ich sehe sehr viel von dem, was die machen, sehe ich auch bei uns wieder. Ich glaube, dass die auch eine wahnsinnig gute Company Culture haben. Ich kenne da 1, 2 Mitarbeiter auch, von denen die schwärmen auch von dem Unternehmen. Aber das ist eher jetzt kein direktes Mentorship, sondern eher von außen betrachtet schauen, was gibt's noch für Companies. Ich finde Outsetter.com wahnsinnig cool. Also wenn man sich deren Firmenphilosophie mal anschaut, von solchen Dingen nehme ich halt wahnsinnig viel mit. Also jetzt nicht unbedingt direkt Mentorship, aber doch wie andere Leute ihre Company und ihr Business aufbauen, ist schon spannend zu sehen für mich auch.
Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Also wie kann ich mir das vorstellen und wie hat sich's geändert in den letzten 10 Jahren? Da hast du am Anfang wahrscheinlich, du hast das als Side-Hustle gemacht und was weiß ich, abends am Wochenende mit deinen Kollegen dran gearbeitet, dass Appointment weiter wächst. Heute machst du es Vollzeit. Ist es ein 40-Stunden-Job für dich? Du hast das Thema Freiheit angesprochen oder ist es einfach so, dass du gar nicht zählst, wie viele Stunden es sind und du schaust halt, wie es dir reinläuft?
Na doch, mittlerweile zähle ich sehr wohl. Also wie wir angefangen haben, war ich halt so Anfang 30, Ende 20. Da hast du natürlich schon noch mehr Drive, sage ich jetzt nochmal. Also ich habe da damals wahrscheinlich auch neben meinem eigenen Business Wochen gehabt mit 100 Arbeitsstunden. Also das war damals ganz normal und es hat auch Spaß gemacht. Man hat bis 3 in der Früh irgendwie an Ideen gebastelt und so weiter. Das mache ich ehrlicherweise heutzutage nicht mehr, auch mit Frau und Haustieren und allem drum und dran. Es gibt halt dann doch noch ein Leben außerhalb. Und ich habe auch wahnsinnig viele Hobbys, die sehr viel Zeit wegfressen und die mir aber im Endeffekt, glaube ich, ermöglichen, dass ich mich so auf das Business auch fokussieren kann. Also ich habe 40-Stunden-Wochen, ja, aber die 40 Stunden sind auch sehr produktiv. Und jetzt, es gibt nicht sehr viel Zeit, wo ich jetzt Däumchen drehe oder procrastinate oder einfach rumsitze, sondern dadurch, dass ich eben diese ganzen anderen Hobbys neben dem Job habe, die mir auch wichtig sind, versuche ich halt so effizient wie möglich zu arbeiten. Und das war auch schon auf Reisen zum Beispiel. Wenn du irgendwo am Meer arbeitest, dann willst du deine Arbeit schnell irgendwie fertig kriegen, weil du würdest auch gern eine Runde reinhüpfen zum Beispiel. Oder du würdest gern noch ein bisschen Sightseeing machen. Und so kriegt man dann, glaube ich, oder ich zumindest bin jemand, der sehr viel Effizienz rauskriegt. Ich kriege da auch diesen Druck quasi. Ich würde auch gerne noch was anderes machen als arbeiten. Deswegen schaue ich, dass ich meine Arbeit gut und schnell erledigen kann und jetzt dann nicht gezwungen 10 Stunden in meinem Office sitze.
Arbeitest du dann mit festen Blöcken in deinem Kalender oder hast du keine Prokrastinieranfälle, so wie ich zum Beispiel? Ich brauche feste Deadlines für manche Sachen, so Podcast-Release jeden Donnerstag, ja. Newsletter-Release jeden Sonntag. Und dann muss der logischerweise vorher fertig sein, sonst kann er nicht released werden.
Das hatte ich früher. Also ich hatte wirklich, also wie ich mich selbstständig gemacht habe, so ein bisschen ein Disziplinproblem, weil du hast natürlich in der kleinen 40 Quadratmeter Wohnung damals Schreibtisch und Fernseher und Couch in einem Raum. Und da ist die Verlockung natürlich groß. Ich kann ja heute am Abend noch die Arbeit fertig machen. Jetzt schaue ich mal Serie, sowas in die Richtung. Aber ich habe mir das dann irgendwie abgewöhnt. Es war dann wirklich so, dass die Selbstständigkeit schon sehr viel auch Risiko natürlich beinhaltet. Ich war damals 21, 22. Und wenn da Geld nicht reinkommt, dann gibt es keinen Arbeitgeber, der dir quasi die Miete bezahlt. Und so habe ich dann auch relativ schnell gelernt, man muss diszipliniert sein. Und ich glaube, das ist aber auch wahnsinnig wertvoll gewesen, damals schon für mich diese Existenzangst irgendwie zu haben. Ich hatte kein Polster dahinter. Ich hatte jetzt kein Geld von der Family oder sonstiges, sondern ich war da wirklich drauf angewiesen, dass ich meine Arbeit erledige. Und das hat sich, glaube ich, auch nie mehr geändert.
Du hast deine Hobbys noch angesprochen. Wie erholst du dich privat? Also wie kriegst du diesen, ich schalte mal komplett ab und denke an was anderes, damit ich mich wieder neu fokussieren kann, ist ja super wichtig.
Ja, ursprünglich war das Motorradfahren. Also ich bin ein wahnsinnig großer Motorradfan und wenn du dort auf der Straße unterwegs bist, du konzentrierst dich aber aufs Motorradfahren. Ansonsten ist das nämlich wahnsinnig gefährlich. Hab dann in den letzten Jahren aber die 2 Räder gegen 2 Flügel ausgetauscht und den Pilotenschein gemacht und dort gilt eigentlich genau das Gleiche. Du konzentrierst dich aufs Fliegen und hast keine Zeit, jetzt über irgendwelche Business-Themen nachzudenken. Du kannst jetzt nicht drüber nachdenken, wie könnten wir den Kunden noch behalten und wie bauen wir dieses Feature und so weiter. Also ich habe schon immer gern Hobbys, die wirklich 100% Aufmerksamkeit verlangen. Ansonsten ist es einfach gefährlich. Und für mich ist das so ein bisschen ein Zen-Moment. Ich hatte gestern erst, ich habe einen Tag freigenommen, habe mein Motorrad geschnappt und bin aber den ganzen Tag die Berge in der Steiermark auf und ab gefahren. Und das ist einfach so ein befreiendes Ding irgendwie. Konzentrierst dich dann auf nur dieses eine Ding und nicht auf 3000 andere Sachen, wie es sonst eigentlich den ganzen Tag immer ist.
Verstehe ich. Also, kennst du die Kurviger-App? Das hatte ich auch mal im Podcast. Das optimiert deine Motorradrouten auf kurvige Strecken und da hast du dann also Zufallsrouten um dein Zuhause drin. Und die heißt Kurviger, fand ich auch ein cooler Name. Und mit dem internationalisieren die es jetzt auch in Frankreich und woanders nebenbei.
Ah, cool, den wollen wir mal anschauen.
Name einfach cool ist einfach. Ja, schau es dir mal an. Das ist auch eine coole Case so für Routenoptimierung und wie berechne ich das, dass es eben Spaß macht zum Motorradfahren. Dann,
ja,
du hast es nicht gesagt, ist es ein Segelfliegerschein oder schon motorisiert?
Ich habe mit Segelfliegen angefangen. Das war mein Corona-Projekt, weil wir wollten eigentlich nach Südafrika fliegen. Da wurde dann aber der Flug storniert, weil diese Südafrika-Variante von Corona aufgekommen ist. Und um meiner Winterdepression ein bisschen zu entfliehen, habe ich was anderes gebraucht. Habe mich damals im Herbst auch schon ein bisschen für diesen Segelflieger-Ausbildung interessiert und dort nochmal angerufen und gesagt, hey, könnte ich noch quer einsteigen? Und so hat das eigentlich gestartet. Mittlerweile mache ich aber keinen Segelflug mehr, sondern wirklich motorisiert. Wirklich von A nach B fliegen quasi und nicht.
Muss man da nochmal umlernen oder was zusätzlich machen?
Ja, also du hast natürlich ein bisschen andere Voraussetzungen, was die Technik angeht. Segelfliegen ist ja auch sehr wetterabhängig. Das heißt, du brauchst einen guten Thermiktag quasi, damit du dich auch lange in der Luft halten kannst. Es gibt bei uns im Verein, wir haben Weltmeister bei uns dabei, die fliegen teilweise 13, 14, 15 Stunden am Stück mit einem Segelflieger. Also ist eine faszinierende Welt. Aber es ist ein wahnsinnig aufwendiges Hobby. Du brauchst immer andere Leute dafür. Und das war dadurch, dass ich meine Zeit halt frei einteilen kann und die meisten eigentlich den Sport dann am Wochenende ausüben, war dann irgendwie dieses motorisierte Fliegen einfacher, weil dann nehme ich den Flieger aus dem Hangar raus, starte, lande und brauche eigentlich niemand anderen mehr dafür.
Kannst du damit ja nach Malaga fliegen zu der Kollegin?
Ja, das wäre ein bisschen weit, wahrscheinlich. Aber ich meine, möglich ist es auf jeden Fall. Also wir haben auch Leute, die fliegen nach Amerika mit den kleinen Maschinen. Aber du musst ja dann 3 Tage einplanen quasi. Also du fliegst dann quasi oben Norden über Grönland herum und kommst dann irgendwann in Kanada wieder raus. Bist dann auch in den USA. Aber aktuell ist es doch eher lokal.
Ja, Patrick, ey, wahnsinnig coole Geschichte mit ganz vielen Insights und einigen Learnings für mich auch wieder dabei. Ich danke dir vielmals für das ausführliche Gespräch. Ist auch ein bisschen länger wieder geworden, aber finde ich immer spannend. Und vor allem der Markt und das Umfeld, wo ihr am Start seid, finde ich ja interessant und ist, glaube ich, auch ein bisschen ein Mode, wie du sagst, generell, weil es gar nicht so einfach ist, da jetzt nochmal euch Konkurrenz zu machen.
Definitiv. Hat auf jeden Fall auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich bin, wie gesagt, ein großer Happy Bootstrapping-Fan und jetzt da auch als Gast zu sein, ist natürlich ein Highlight.
Vielen, vielen Dank für diese Worte. Dann dir weiterhin viel Erfolg und einen schönen Abend.
Dankeschön.
Mach's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Ja, und das war sie dann auch schon wieder, Folge 135 von Happy Bootstrapping. Wie hat's dir denn gefallen? Schreib mir doch gern eine Mail an hallo@happy-bootstrapping.de. Alle Links zur Folge findest du auch wie immer in den Shownotes. Ich bin gerade selber im Urlaub, aber habe schon die nächste Folge für dich vorbereitet. Und zwar habe ich mit der Paola und dem Patrick von Sapori Sardi gesprochen. Das ist ein Spezialitätenshop für die Aromen von Sardinien und Italien. Das heißt, ja, da gibt es die ganzen Spezialitäten, die wir vom Sardinienurlaub kennen. Und die beiden bootstrappen das nebenher. Und ist eine super interessante Sache, weil ich ja immer auch dafür werbe, nebenher Dinge zu tun, um daraus zu lernen. Entweder für den Vollzeitjob oder um es dann später in Vollzeit zu machen. Nächste Woche Folge 136 mit Patrick und Paola von sapori-sardi.com. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.